Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp.
Ich bin Marcel.
Ich bin Jakob.
Ich bin Stefan.
Hallo Marcel.
Hallo Jakob.
Hallo Stefan.
Hallo Philipp.
Hallo HörerInnen. Das hat auch reibungslos geklappt. Der Stefan hat das jetzt auch mittlerweile einfach raus, weil wir das schon so oft gemacht haben. Wir haben heute mit am Start, stelle ich dich doch gleich vor, die dich noch nicht kennen, um Gottes Willen, viel zu schnell gesprochen, viel zu langsam gedacht dabei. Das musste schief gehen. Stefan Möller von Nextmove ist dabei. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Mei, schön, dass du wieder da bist.
Ja, wir freuen uns sehr.
Du bist mit gar keinem abgefahrenen Fahrzeug heute gekommen.
Nee, aber mit einem Hagelschaden lief.
Ja, habe ich schon gesehen. Das Dach ist sehr speziell. Ansonsten sieht er eigentlich ziemlich aus wie der, den wir auch schon mal gefahren sind, ne?
Also der eine.
Ich habe ja gehört, so Golfbälle mit dieser Oberfläche, die sollen besonders windschlüpfrig sein.
Mhm. Das habe ich noch nicht gemerkt. Mal sehen, ob ich heute ohne Ladestopp nach Hause komme. Oder
Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir haben natürlich einen gegebenen Anlass dafür, dass wir dich eingeladen haben, herzukommen. Und zwar ist ja das Thema der heutigen Sendung der Kia e-Niro. Und wie diejenigen, die euren Channel verfolgen oder dich ein bisschen verfolgen, schon wissen, bist du nicht nur gefahren und hast ihn auseinandergenommen und hast Videos drüber gemacht, sondern hast sogar auch drin geschlafen und tatsächlich einfach alles ausprobiert an dem Auto. Und da haben wir gedacht, okay, so viel können wir über dieses Auto eigentlich gar nicht wissen. Fragen wir doch den Stefan.
In 48 Stunden vor allem nicht.
Genau. Mhm. Ja, wir haben das Auto natürlich auch geliehen bei euch. Vielen Dank dafür nochmal. Und durften es 48 Stunden haben. Das hat gerade so zwischen zwei Slots von Mieten irgendwie gepasst.
Das war der letzte Freie in Deutschland sozusagen. Ja. Außer einer in Düsseldorf, dass ihr den noch kriegen konntet.
Der kam nicht in Frage, der in Düsseldorf. Der hat mich nicht so gereizt. Ne? Und genau, da haben wir natürlich jetzt ein beschränktes Zeitfenster, war auch unter der Woche, ne? Da ist man dann ein bisschen eingeschränkt in seinen Möglichkeiten, aber wir haben draus gemacht, was ging und alles andere weißt ja du, also prinzipiell erstmal kein Problem, würde ich
sagen. Ja, und die Einladung kam und da hieß es, du kannst auch zu Hause sozusagen per Zuschalter, aber ich wollte dann doch lieber bei euch sein.
Also, oh, das finde ich schön.
So nett.
Ja. Ja. Ist immer das beste Gespräch, wenn man am selben Tisch sitzt. Mhm. Ist auch fürs Video besser. Mhm. Wobei du gar nicht da drauf bist, wenn ich gerade so.
Nee, ihr seid wichtiger.
Ah,
den Stefan kennt man schon.
Nicht, dass ich arrogant rüberkomme.
Sprich einfach nicht.
Oh. Okay, mach du.
Tja, lecker Wasser.
Ja, ich höre die Grillen zirpen. Okay, dann lass uns doch mal, bevor wir ins Thema springen, noch kurz einen kleinen Abzweig nehmen. Und zwar haben wir heute die letzte Sendung vor unserer kleinen Sommerpause. Ihr wisst ja, wir setzen im Sommer immer zwei Sendungen aus, sind dann also 4 Wochen nicht da, da haben wir machen ein bisschen Urlaub und vor allem machen wir einfach keinen Podcast. Wir haben auch in der Vorbereitung auf diese Sendung schon gemerkt, richtig viel News gibt es nur wenig. Mhm. Mhm. Aber das ist gar nicht schlimm, wir haben genug Sachen, über die wir reden können. Wir sind also jetzt im August nicht im Äther und auch nicht im Internet und auch nicht auf der Website und auch nicht auf eurem Podcatcher und auch nicht bei Spotify, bei dieser und den ganzen anderen, sondern eben genau überhaupt nicht da. Aber wir sind zurück am Wochenende vom 7. und 8. September, am 7. wieder live, am 8. im Podcatcher. Wisst ihr Bescheid, gell?
Kann man sich die Episode ja jetzt aufsparen.
Ja, genau, man kann die ja auch einfach stückchenweise hören, jeden Tag 5 Minuten. Ich weiß nicht, ob man damit dann einen Monat rauskommt. Das muss ich ja noch rausstellen, wie lange sie am Ende tatsächlich ist.
Du kannst wahrscheinlich auch noch die Geschwindigkeit runterdrehen, ne?
Auf 0,5.
Genau. Dann reicht es sehr lange. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand auf der Welt Audio-Podcast in weniger als einfacher Geschwindigkeit hört, oder? Ja, die meisten auch. Werden schon ausgelacht, wenn sie einfache Geschwindigkeit hören.
Ich höre sie schon.
Stefan? Du hörst sie langsamer als einfach, oder?
Na, ich habe jetzt eben was Neues erfahren, ja.
Ja, erzähl mal.
Na, dass das geht, dass man das
Ja, man kann, wenn man
Geht es auch im Tesla, wenn ich im Tesla euch höre?
Nee, ja.
Nee, kommt drauf an, hörst du über Spotify oder was?
Oder musst du schneller fahren vielleicht?
Ja, wenn du es schaffst, mit dem Raumzeitkontinuum unübliche Dinge zu machen, dann passieren auch unübliche Dinge. Womöglich hat es einen Einfluss, aber Jakob hat das schon mal gemacht, der schüttelt den Kopf.
Geht nicht. Sorry.
Genau, du musst natürlich einen sinnvollen Podcatcher benutzen. Und der kann dann in der Regel auch die Geschwindigkeit beeinflussen.
Das wie bei YouTube, da geht es ja auch.
Ja, die meisten Leute hören so 1,2, 3, 4-fach oder sowas. Dann hat man
4-fach.
1,2, 3, 4-fach. Ja. Ein Kollege von mir hört 1,8, 1,9, manchmal auch 2-fache Geschwindigkeit. Und ich bin mir wirklich komplett unschlüssig, was für ein Gehirn man haben muss, damit es das verarbeitet, was da gesagt wird. Mhm. Ich würde, glaube ich, nicht mal sinngemäß verstehen, worum es geht. Und der arbeitet noch nebenbei. Also, Max, keine Ahnung, wie du das machst. Ich hoffe, jetzt hat er sich erschrocken an seiner Tastatur und kommt gleich in mein Büro, wenn er es gehört hat. Ich bin mal gespannt.
Der braucht wahrscheinlich auch keinen Kaffee.
Nee, obwohl.
Aufgedreht wieder dann ist.
Ja, der trinkt schon auch Kaffee.
Ja, na, stell dir vor, jetzt hast du noch einen Berliner an der Strippe und dann spricht er halt ein bisschen schneller und vielleicht noch Berliner. Mit ein bisschen
Berliner.
H2 in der Lunge. Ne, dann,
oh, das haben wir lange nicht gemacht.
Ja, nicht ist Wasserstoff.
Das ist nicht H2.
Nee.
Nein, du meinst Helium.
Helium.
Ja.
He.
H-E.
Genau.
He.
Nicht H, sondern He.
So klingt das dann.
Genau.
Okay, aber ich habe ja gerade gesagt, bevor wir zum Thema kommen, machen wir noch einen zweiten Abzweig, einen ganz kleinen. Wir haben eine kleine Besonderheit, denn wenn wir jetzt eine Sommerpause machen, dann müsst ihr euch ja irgendwo mit beschäftigen. Und was kann man am besten machen, wenn einem langweilig ist? Richtig, einkaufen gehen. Eine gute Idee. Das könnt ihr zum Beispiel machen bei energielösung.de. Da kriegt man unter anderem Wallboxen und mobile Lademöglichkeiten und so weiter und so fort. Und da sind wir mal zufällig in Kontakt gewesen mit denen und haben gesagt, ja, irgendwann können wir ja mal so einen Gutscheincode raushauen oder sowas, einfach so, um Leuten eine Freude zu machen. Also wir kriegen dafür gar nichts, aber ihr kriegt 50 Euro Rabatt auf einen Einkauf ab 200 Euro Warenwert. Klingt erstmal viel, aber viel günstiger kriegt er da eh nichts. Ladekabel sind über 200 Euro, Wallboxen sind über 200 Euro. Ein Juice Booster kostet ungefähr 5x 200 Euro. Also ihr habt alles Mögliche im Shop auf energielösung.de zur Verfügung. Ihr kriegt, wenn ihr den Gutscheincode Clean Electric, all caps natürlich, Malik, ja, kein Camel Case oder Quatsch, alles Großbuchstaben Clean Electric für den Gutscheincode, kriegt ihr 50 Euro geschenkt auf euren Einkauf. Könnt ihr einmal pro Person anwenden und ihr müsst es tatsächlich im August machen, denn am 25. August wird dieser Code ungültig. Habt ihr alles mitbekommen? Wie heißt der Code?
Ich brauche kein Kabel.
Das ist der falsche Code. Ja, Marcel, wie heißt er? Richtig.
All das Caps. War schwer.
Gut aufgepasst.
All Caps.
Jetzt aber zum Thema. Wenn ihr ganz knapp in einem Satz zusammenfassen müsstet, wie der Kia e-Niro für euch ist, was würdet ihr sagen? Was ist dieses Auto für euch?
Ein SUV?
Das ist niederschmetternd.
Ja.
Es ist ein größerer Kona.
Ja. Ja.
Soll ich?
Ja, mach mal.
Für mich ist es aktuell eines der besten Gesamtpakete am Markt.
Guck mal, das ist doch
der Satz. Von weitem aussieht wie ein SUV, aber nicht so viel braucht wie ein SUV.
Das ist das Erstaunliche daran, ne? Ja, lass mal gucken, was der Kia e-Niro eigentlich so ist. Prinzipiell gibt es drei Ausstattungsvarianten. Die Edition 7 oder Edition 7, ich weiß nicht, wie die das hier nennen, in Deutschland. Dann gibt es die Ausstattung Vision und die Ausstattung Spirit. Und dann gibt es in jeder Ausstattungsvariante den kleinen Akku und den großen Akku. Marcel,
39,
wie klein ist der kleine Akku?
39,2 Kilowattstunden.
Und der große?
64.
Richtig.
Wahnsinn.
Komm, jeweils
mal,
netto.
Mach mal
jeweils
die Zahlen.
Netto, genau.
Jeweils netto. Mach mal die Zahlen.
Mach mal die Zahlen.
Reichweiten, Motorleistung, Höchstgeschwindigkeit, Verbrauch.
Ja, also mit dem 64 Kilowattstunden Akku kommt man Tatsache 455 Kilometer weit. Man bekommt eine Motorleistung von 150 Kilowatt.
Warte. 64 Kilowattstunden Akku und 455 Kilometer.
Nach WLTP, ne?
Wahnsinn, oder?
Das ist doch irre.
Das ist eine krasse Reichweite.
Ja, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Zahl nicht stimmt. Allerdings
es sind nur 200.
Im positiven Sinne, nein, im Gegenteil. Du kriegst den Akku tatsächlich nicht leer. Also da musst du dich echt schwer tun. Da tust du dich echt schwer. Es sei denn, man fährt halt gerne und viel rum. 150 Kilowatt Leistung ist natürlich auch sehr, sehr schwer auf die Straße zu bringen. Es sind immerhin 204 PS, die da an der Vorderachse ziehen. Und das Auto ist nicht gerade leicht. Ja, und da merkt man halt hier und da mal den ein oder anderen Traktionsverlust. So, Höchstgeschwindigkeit 167 Stundenkilometer. Stefan,
mit
hast
dem
du
großen
schon mal
Akku, ne?
Mehr geschafft?
Ich glaube, dass dann meistens 1, 2, 3 km/h noch draufgehen, laut Tacho. Mhm. Und dass die GPS-Abweichung relativ gering war. So bei 150, vielleicht 3 km/h, also nicht viel.
Ach, das ist wirklich wenig, ja. Mhm. Ja, und dann gibt es halt noch einen Verbrauch. So, also Durchschnittsverbrauch, 15,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich habe deutlich weniger verbraucht.
Das ist, glaube ich, der Steckdosenwert mit Nachladung,
genau,
der da angegeben ist. Mhm.
Und Steckdosenwert habe ich jetzt leider nicht gemessen.
10%
grob. Unterwegs ein bisschen geladen. Also ich habe den Wagen immer gefahren mit so 12 bis 13 Kilowattstunden. Und wenn dann halt noch jemand drin war, wo man ein bisschen was zeigen wollte, dann waren es halt knapp über 14. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dafür, dass der Wagen so groß und schwer ist, erstaunlich niedriger Verbrauch. So, dann gibt es noch die kleine Akkuvariante mit 39,2 Kilowattstunden. Der hat eine Reichweite von 289 Kilometer. Durch den kleineren Akku dann auch etwas weniger Leistung. Etwas weniger heißt 100 Kilowatt oder 136 PS. Das reicht dann immer noch für 155 Stundenkilometer. Ja, und der Verbrauch ist auch geringfügig geringer. Hier jetzt 15,3, weil der Wagen halt durch die kleine Batterie leichter ist. Ja, ansonsten von außen unterscheiden die sich ja nicht.
1866 Kilo versus 1667 Kilo.
Krass, ne?
Mhm. Macht schon was aus.
200 Kilo, das ist schon...
Schwere Batterien.
Ja.
Ja, und rein optisch ist es halt so der übliche Crossover, würde man sagen, oder?
Ja. Also wir haben ja hier mal diesen nebenstehenden Vergleich gehabt mit dem Ford Kuga, ist das hier, ne? Von dem Nachbarn.
Ja. Mhm.
Der wirkt so zusammengequetscht, nach oben gedrückt. Dagegen ist der Niro ein bisschen breiter und Tatsache sogar flacher. Mhm. Ja, also wenn man die nebeneinander stellt, dann würde ich dann halt auch eher den Ford zu einem SUV machen. Ja. Mehr fällt mir so dazu erstmal nicht ein. Also, ja, groß ist er. Also, lang ist er. Und breit wirkt er auch. Also, wenn man jetzt drin sitzt und mal so über die Motorhaube schaut, nach vorne rausschaut, dann wirkt er sehr breit. Was ich auch noch sehr interessant fand, war, dass die Frontscheibe einem sehr nah vorkommt und steil. Also die ist nicht so nach vorne wegfallend wie bei der Zoe zum Beispiel, wo dann halt die Sonne sich so schön im Armaturenbrett spiegeln kann.
Mhm. Oder das Armaturenbrett auch richtig Spaß,
in der Scheibe spiegeln kann.
Was richtig Spaß macht, wenn man die Scheibe putzen muss.
Ja.
So kleine, aber so lange Arme so, hat man dann so doch meistens Quadratmeter nicht. 5 Quadratmeter
Scheibe, ne? Ja. Nee, aber das fand ich ziemlich gut eigentlich. Also man fühlte sich vom Sitzen her sehr, sehr weit vorne. Aber trotzdem, man hat elendig viel Platz an dem Wagen, finde ich. Als Passagier und als Fahrer, Beifahrer. Ja. Willst du noch was wissen?
Andere Preise wären vielleicht noch ganz cool, ne?
Ja. Fangen wir mit der kleinsten Ausstattung an. Mhm. Kleine Ausstattung, große Batterien, fängt bei 39.090 Euro an. Die kleine Batterie geht dann bei 35.290 Euro los. Edition 7. Ja? Mhm. So, und dann haben wir die Ausstattung Vision oder Vision. Da beginnt der große Akku bei 42.790 Euro und der kleine Akku bei 38.290 Euro. Und Ausstattung Spirit, großer Akku 45.790 Euro, kleiner Akku 41.290 Euro. Was kann man da jetzt eigentlich noch alles drauf bauen?
Das Lederpaket, eine Metallic-Lackierung und ein Glasschiebedach.
Das ist ja übersichtlich.
Und ja, vielleicht noch, also in den niedrigeren Ausstattungen gibt es noch so ein Tech-Paket, wo dann, glaube ich, LED-Licht und induktives Laden des Handys mit drauf ist. Also so Teilausstattungen der hohen Ausstattung, die man in den niederen Ausstattungen einzeln oder in kleineren Paketen dazu buchen kann. Aber im großen Paket, also als Spirit, gibt es nur noch das Leder und Metallic und Glasdach.
Mhm. Würdest du zu einem kleineren oder zu einer günstigeren Ausstattung plus diese Einzelpakete tendieren oder also, dann doch lieber gleich das große?
Ich habe jetzt den Konfigurator, weil ich zuletzt zu Isul bestellt habe, wo das LED-Licht Serie ist. LED-Licht ist ein wichtiges Ausstattungsmerkmal in meinen Augen und ich glaube, das gibt es in der mittleren Ausstattung Vision nicht, sondern man muss es dort als Paket dazu buchen. Also wenn du den Faktencheck noch live machen möchtest, dann aber ansonsten haben wir beim Isol, der mit einem ähnlichen Gesamtpaket kommt, sehr viel mittlere Ausstattung bestellt.
Mhm.
Aus Preisgründen halt, ja. Mhm. Oder aus Preis-Leistungsgründen, weil die sehr gut ausgestattet sind schon und beim E-Niro überwiegend volle Ausstattung bestellt. Mhm.
Also ich fand allgemein den E-Niro von der Ausstattung her sehr, sehr gut. Gut, den wir jetzt gefahren haben, war ja sowieso Höchstausstattung. Aber das, was der alles in Summe geboten hat, ne, vom LED-Licht vorne wie hinten, Spurhalteassistent, so wie man es vom Ioniq halt auch herkennt. Interessant fand ich die Autorekuperation, die habe ich jetzt das erste Mal in dem Fahrzeug so erlebt. Ja, also geniale Ausstattung, muss man ganz klar sagen.
Also in der Edition 7 scheint es LED-Licht gar nicht zu geben, denn bei der Version Vision ist die mittlere, ne? Gibt es ein LED-Paket für 990 Euro, aber in der Edition 7 gibt es das nicht.
Genau, und ich glaube auch in der Edition 7 hat er weder Wärmepumpe noch Akkuheizung. Mhm. Ui. Boah, anders als beim Kona, da ist die Akkuheizung Grundausstattung.
Mhm. Also hat man dann quasi an den wichtigen.
Oder ich glaube, der kleine Akku hat allgemein keine Akkuheizung, aber die kleinen Akku, da stand ja eben eine Zahl, also 97% der Kunden haben wohl den großen bestellt. Mhm. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland schon einen kleinen Akku gibt.
Ja. Mhm. Ja. Aber gut, bei den Reichweiten, also gibt es ja Leute, die fahren einen Kona mit 74 Kilowattstunden, die jammern schon und rufen bei Hyundai an und sagen immer, hier, mein Akku wird nicht leer, stimmt doch was nicht. Die Reichweiten sind zu groß. Aber alle wollten große Reichweiten.
Tja.
Da jetzt haben wir den Salat, ne?
Also Kona, kleiner Akku, wird durchaus auch verkauft. Mhm. Mhm. Und da ist es, wir vermuten, dass es beim e-Niro genauso ist, das Hauptnachteil ist nicht die Reichweite, sondern die verminderte Schnellladung, vor allen Dingen im Winter. Die kleinen Akkus sind etwas kälteempfindlich. Mhm. Und kälteempfindlich reden wir nicht von Frost, reden wir von Außentemperaturen 5 bis 10 Grad. Sind wir einen Test gefahren, also wo gesagt mit einem Kona, wir gehen davon aus, dass im e-Niro gleiche Akkutechnologie verbaut ist, und hatten dann Akkutemperatur 23 Grad, haben das Auto an den Schnelllader gesteckt, da waren bei leerem Akku 33 kW und kamen dann wieder so bei 30% 25 kW. Und das ist das, was man wissen sollte, wenn man sich den kleinen Akku kauft oder einen Ioniq Facelift, der es vermutlich auch nicht besser kann.
Ja, ja, gibt es schon so ein paar Sachen, die man wissen muss, ne? Die einem wahrscheinlich der Verkäufer nicht erzählen kann.
Das steht auch so nicht auf der Website natürlich.
Nee, da steht halt nur sozusagen für warme Bedingungen laden sozusagen beide Akkus gleich lang, aber der kleine halt in der gleichen Zeit weniger Energie, weil er halt einen kleineren Akku hat, der gleich lang laden landet.
Jetzt hast du gleich lang gesagt. Zu lang wollte ich noch was zur Länge loswerden. Der Wagen, der ist 4,37 Meter lang, ja, sorry. Ich habe die 3 eben gerade so im Fokus gehabt. Brauche eine neue Brille. Oh. Und ohne Spiegel ist er 1,805 Meter breit und 1,56 Meter hoch. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. 1,56 Meter an der Stelle, wenn du die Zoe daneben stellst.
Ich wusste, dass das sagen würde.
Wieso?
Was ist da so? Ist die Zoe noch ein Fingerbreit höher, oder?
Nein, also das jetzt nicht, aber sie ist halt auch nicht deutlich kleiner. Mhm. Na, und ja, umso schwerer fällt es mir dann eigentlich dazu, SUV zu sagen, ne, weil der Wagen letztendlich genauso groß ist wie oder so hoch ist wie ein Kleinwagen. Ja, also das hat mich dann, wenn man die Fahrzeuge genau nebeneinander stellt, dann schon so ein bisschen überrascht, weil stehen die Fahrzeuge alleine da, dann wirken sie schon sehr protzig dick, was sie nachher nicht sind.
Ja, das ist ja üblich immer beim Crossover, dass du eigentlich nur durch die aufgebockte Optik sozusagen denkst, das ist jetzt ein riesiger SUV, aber wenn du halt einen normalen Kompakt-Van oder eine Zoe daneben stellst, dann ist es im Prinzip von deinen Abmessungen
her gleich.
Ja. Mhm. Nur halt optisch einfach nicht so aggressiv vielleicht.
Ja. Wobei der Innenraum, können wir ja vielleicht mal hinkommen, vom Niro richtig was hergibt, ne? Da ist ordentlich Platz in dem Auto.
Also Platz, ja. Ja, also verglichen jetzt zum Beispiel auch mit dem Kona. Was mir sehr gefällt, ist halt die weiter vorne nicht vorhandene Mittelkonsole, ne, weil der e-Niro hat vorne die Mittelkonsole so schwebend endend zwischen dem Armaturenbrett und der Konsole ist dann halt noch ein bisschen Platz. Und da kann man dann halt auch in diesen Mittelbereich, in dem eigentlichen Tunnelbereich dann nochmal nach unten greifen und Ablagen erreichen. Das ist beim Kona halt ein bisschen schwieriger. Und was mir halt beim Kona auch aufgefallen ist, dass man sich sehr schnell halt das Knie vorne an die Ecke hinstellt und da halt auf eine Kante stößt, die hat man beim e-Niro einfach nicht. Und gerade größere Leute, denke ich mal, die halt sowieso immer Schwierigkeiten haben, ihre Beine irgendwo abzustellen, die machen es da an der Stelle ein bisschen leichter.
Er ist ungefähr 20 Zentimeter länger als der Kona, die sich somit auf vielleicht 5 Zentimeter auf die Außenhaut sozusagen verteilen und ansonsten ungefähr 8 Zentimeter Rücksitzbank und Kofferraum jeweils.
Stimmt, du hast ja so einen schönen Vergleich gemacht in einem Video mit dem Kona gegen Niro und auch gut Maß genommen, ne? Also ich sag mal Ladekantenhöhe, da ist jetzt der e-Niro auch relativ hoch, finde ich, hat dann allerdings auch eine leichte Ladekante, da hast du glaube ich 4 oder 5 Zentimeter gemessen.
Ne? Eine oder kleine, 2-3 Zentimeter ein bisschen.
Beim Niro? Was beim Niro so? Was mich zuletzt dann doch ein bisschen überrascht hat, ist, wie klein der Kofferraum trotzdem ist. Also im Vergleich zum Kona ist der Kofferraum natürlich größer. Ja. Also im Kona war der Kofferraum extrem klein, fand ich. Also vom Gefühl her kleiner als bei der Zoe. Allerdings muss man halt sagen, die Koreaner, die haben da so ja, mehrere Stockwerke drin. Ne? Du hast halt einmal diese eigentliche Kofferraumabdeckplatte, dann hast du da drunter nochmal einen Bereich, da liegt halt eine große Styropor-Einlage drin. Und dann hat man da drunter nochmal aus dem Verbrenner halt die Reserveradmulde. Und wenn man das alles ausräumt, dann sind die Kofferräume eigentlich schon riesig.
Genau, das haben wir gemacht. Habe ich auch festgestellt, dass da unten viel Gedöns drin ist. Ja. Und es sind genau 10 Schrauben, die du lösen musst. Und dann kannst du die ganzen Kunststoffablagen, wo du ja schwer rankommst, rauswerfen und kannst den Kofferraum 13 cm tiefer legen. Und ich habe es mal grob ausgemessen, sind 25% Kofferraumvolumen, die du gewinnst.
Wahnsinn.
Und der originale Kofferraumboden passt da nicht mehr ganz genau rein. Deswegen habe ich da halt auch nochmal was gebastelt sozusagen, passform genau. Und habe dann aber später auf einer Fotoserie aus Schweden gesehen, dass dort der tiefer liegende Kofferraum verkauft wird. Nein. Wobei natürlich so ein tiefer Kofferraum auch immer, beim Leaf ist der auch sehr tief, dann sagen die Leute, oh, muss ich mich so tief bücken. Ja. Das heißt, beim Isol haben sie es dann gebracht, Kia. Ja, der hat natürlich ein bisschen einen kleineren Kofferraum, aber da liegt der originale Kofferraumboden oben und du kannst den gleichen Boden 13 cm tiefer ungefähr einlegen. Wahnsinn. Beim Kona sind es so 5 cm und wir sagen halt immer so für Getränkekästen und eher so die hohe Stufe für Alltag, für den kleinen Einkauf und für den Urlaub dann halt tiefer legen. Und beim Eniro sind es eben 10 Schrauben. Also dann brauchst du halt irgendwo noch eine Ablage für das ganze Zeug, was du rausschraubst.
Was man dabei nicht vergessen darf, du hast in dieser Einlagenkonstellation oben auch Zoösen, ne? Und die sind dann weg. Ne? Also wenn du das ganze Plastik
rausschraubst. Nee, ich glaube, die bleiben am Rand stehen.
Echt? Die waren aber in dem Plastik.
Ach, waren die da dran?
Alles klar, ja,
das kann sein.
Also wenn du die rausschraubst, vorne zumindest die an der Stoßstange hinten, dann sind die Zoösen dann weg.
Wobei, wenn man die häufig benutzt,
in Urlaub fährt, dann ist in der Regel
so voll,
bewegt sich da hinten nicht mehr. Ja, aber so, wenn man das sieht, wie tief das da wirklich ist, da kannst du Koffer senkrecht reinstellen. Ja, also die legst du da nicht mehr rein und stapelst, sondern die stellst halt so senkrecht rein und dann kriegt man auch gut was rein.
Kannst du oben drauf noch schlafen.
Wahrscheinlich.
Ich fand das ganz faszinierend mit dem im Iniro schlafen, denn die Leute, die dich persönlich kennen, wissen, du bist ungefähr 3,96 Meter groß oder sowas.
Zwei Meter?
Ja. Ja, 2 Meter. Wirkt natürlich größer, wenn man so klein ist wie ich. Keine Ahnung, für die, die das Video nicht kennen, fass mal zusammen, was war deine Erfahrung in der Nacht?
Also die Liegelänge, ich glaube, wenn du den Fahrersitz ganz vormachst, dass keiner mehr drauf sitzen kann, ich glaube, ist ungefähr 1,90. Und man hat natürlich dann eine große Lücke zur umgeklappten Rücksitzbank, da muss man sich irgendeinen kleinen Koffer reinlegen und es gibt halt jetzt kein passendes Dreamcase, um mal eine Marke für Autobetten zu nennen. Ich habe es aber genommen, das Model 3 Dreamcase mir reingeworfen und es ging im Prinzip nicht darum zu gucken, ob man drin schlafen kann, sondern es war so die Zeit, wo durch die sozialen Medien ging, weil mal 3 Tage Winter in Deutschland war. Ja, also waren diese Staubilder und wenn das jetzt alle E-Autos wären, dann müssten wir die alle abschleppen, weil die ja nicht länger als 2 Stunden im Stau stehen können.
Genau.
Das galt es im Prinzip zu widerlegen. Und jetzt hätte ich natürlich das Auto auch alleine da hinstellen können, ohne dass ich mich reinlege. Aber dann guckt es ja keiner bei YouTube. Ja.
Wo ist halt da der Spaß?
Ja. Und das heißt, ich habe also mir das Auto entsprechend passend gebastelt, mich dann reingelegt, die Heizung auf 19 Grad gestellt. Den sogenannten Utility-Mode oder Camping-Modus kannte ich nicht. Das heißt, draußen blieb das Licht an, wurde ich dann prompt einige Tage später aus der Nachbarschaft darauf angesprochen, dass da ein Auto mit Licht an die ganze Nacht im Garten stand. Und habe dann also geguckt, wie viel Prozent Akkustand ich verliere und mal so auf die momentane Heizleistung, wobei natürlich der seriöse Wert ist, nicht dreimal zu gucken, was heizt der momentan, sondern wie viel ist über die ganze Nacht weggegangen. Und das war so, dass wenn ich das dann auf die volle Akkugröße umrechne, dass ich hätte, ich glaube es waren minus 5 Grad und ich hatte mir 19 Grad im Auto eingestellt, einen dünnen Sommerschlafsack und meine Tochter kam dann auch noch irgendwann und hat sich am Fußende quergelegt und Liegelänge war ausreichend, also man liegt ja nicht immer ganz ausgestreckt, also es ist jetzt nicht so, dass man es jeden Tag macht, aber mit 2 Metern habe ich da gut reingepasst und ich hätte 3,5 Tage so verbringen können
Wahnsinn.
Und heizen können. Und zum der Standverbrauch der 12-Volt-Verbraucher, also die Koreaner zeigen ja alles so schön an, da kriegst du ja die Werte der Einzelnen, also wie viel braucht Klima und wie viel braucht das 12-Volt-Gedöns. Das liegt ungefähr bei 200 Watt Und wenn du den Camping-Mode einschaltest, oder es gibt, glaube ich, noch eine andere Möglichkeit, ich glaube, Parkbremse kannst du anziehen, dann geht, glaube ich, auch das Licht draußen aus. Die LED-Standlichter sind aber so sparsam, dass man es gar nicht sieht in der Anzeige. Also es können höchstens 10 Watt sein.
Ja, Wahnsinn. Und Probleme das heißt, mit Beschlagen und so gehabt?
Nee, ich hatte ja die Klimaanlage laufen und dann habe ich halt gesagt, ein Diesel mit einem Tank, also der braucht halt im Stand auch ungefähr 0,5 Liter und dann kann man halt 3,5 Tage sind halt auch 40 oder 50 Liter Diesel weg. Und dann haben mir aber die Dieselfahrer dann in die Kommentare unter dem Video geschrieben, ja, bei Standgas heizt der nicht ordentlich. Ja, das ist zu wenig, dass ein Dieselmotor bei diesen Temperaturen genug heizt. Das heißt, man müsste dann noch ein kleines bisschen Gas geben oder offenbar, dass der Diesel noch ein bisschen Verlustwärme produziert.
Ja. Also die Erfahrung habe ich Tatsache selber auch gemacht mit einem Kollegen von uns, der in der Stadt ein Dieselfahrzeug gefahren ist und der hat den ersten Kunden ein bisschen weiter weg gehabt, da ist der Motor warm gewesen und zum zweiten Kunden hat er im Stau gestanden und immer wieder kurz nur ein paar Meter fahren können und da ist von Ampel zu Ampel der Wagen immer kälter geworden und konnte nicht mehr heizen. Der ist dann
obwohl halt, der Motor lief.
Obwohl der Motor lief, ja.
Ja, guck mal, das sind ja Probleme. Die werden gar nicht ausreichend bekannt gemacht.
Und 0,5 Liter Standverbrauch sind also 5 Kilowattstunden im Diesel, reichen nicht aus, um die Hütte warm zu machen. Und im E-Niro ist es halt unter 1 kW. Ja, also wir haben dann auch, ist immer die Frage, Heizung im Stand ist ein Kriterium. Und wie viel brauchen die denn, wenn der Fahrtwind an dem Auto reißt? Der geht ja auch vorne, wo die ganzen Instrumente in dem vorderen Motorraum sind. Da geht ja auch der Wind durch, wenn man auf der Autobahn fährt. Auch da haben wir Werte gehabt, da sind wir im Winter mal nach München gefahren auch, mit einem Kona unten im E-Niro eine Vergleichsfahrt gemacht und auf der Rückfahrt so bei Tempo 120, da waren auch minus 3 Grad, lag die Heizleistung ungefähr bei 800 Watt. Und also während einer Autobahnfahrt, ja, also wo der Fahrtwind sozusagen an der Außenhülle reißt und Klimaanlage auch auf Auto gestellt, also und 21 Grad, also jetzt nicht Kurzarmwetter oder Kurzarmtemperatur, aber normale Temperatur. Und ein Auto aus der Größenklasse oder ein Konkurrent, der das besonders schlecht kann, ist der Opel Ampera E. Der zieht da ungefähr 4 oder 5 kW bei dieser Disziplin. Ja, also im Stand hat er dann auch nur 1 kW, aber wenn der Wind am Auto reißt, dann geht es da 4 bis 5 kW durch.
Wahnsinn.
Das ist viel.
Ja, also bei der Zoe kenne ich auch so Heizleistungen, die dann so bei 1,5 liegen. Also es muss halt kalt genug sein. Garniert noch mit diesem tollen Kompressorgeräusch, ne? Wo dann halt das Auto
toll.
Genau, genauso laut ist wie der Verbrenner zwei Reihen das, hinter dir.
Also teilweise das, mit Vorheizen in der Nachbarschaft und wenn es dann an den Häuserwänden zurückschallt, ist schon teilweise echt grenzwertig.
Ja, aber du hast auch ein akustisches Signal, dass es die Heizung
unfassbar. Wird.
Das ist doch gut. Weißt du, heizt vor.
Ja. Was ich sehr spannend fand, war in der Mittelkonsole hinten die 220 Volt Steckdose.
Die ist nur Vollausstattung, genau. Und,
ja, 1500 Watt, ne?
1500 nee, wenig.
Weniger.
Das war der Honda, wo das so viel hat.
Das waren also irgendwie 700, 800?
Nee, 200, 300 Watt, mehr geht dann
nicht. Nur?
Was? Stand da nicht was drauf?
Weiß
war
nicht
das
mehr?
Bei dem Honda? Das weiß ich jetzt nicht.
Das
war. Das siehst du jetzt hier leider
du musst nicht. Du musst hier mal im Konfigurator gucken oder ich muss raus ins Auto gehen, die Preisliste holen.
War das echt nur 200 Watt?
Ja, das waren 1500. 200 bis 300 Watt. Und der Honda E hat da wohl eine sehr hohe Leistung oder eben der.
Der Honda E hatte tatsächlich.
Oder der Sion, aber da ist sie ja drauf. Der
war 1500 Watt, ja. Ach, das ist, dann habe ich das jetzt verwechselt. Das ist natürlich schade. Ja, aber trotzdem, wenn du erstmal eine Schuko-Steckdose hinten im Auto siehst, dann freut man sich erstmal schon. Gut, was passiert, wenn man das Ding überlastet? Fliegt eine Sicherung oder?
Kommt eine Sicherung.
Kommt eine Sicherung. Hat noch keiner probiert, ne? Oder er schaltet halt einfach nur Überlast ab.
Das heißt, wenn ich da so ein Laptop-Ladegerät dran packe, dann.
Das dürfte gehen.
Laptop sollte passen.
Ja, ja. Dann regelt er einfach
nur halt kein Wasserkocher.
Ja. Ja. Also, nächstes Mal E-Cannonball, ne? Kann man dann halt. Ach, wir fahren ja nicht mehr. Huch.
Ja, gucken wir uns nur an. Ich finde keine Steckdose. Wo ist die Steckdose?
Guck mal bei Zubehör, bei Grundausstattung. Nee, du bist ja in der Vollausstattung und dann musst du. Also, du musst auf den Spirit und auf Ausstattung.
Das sind wieder diese Konfigurator-Websites.
Ich bin hier beim Spirit
mehr sagt er
und ich gehe auf Option.
Dann musst du dir einen Katalog downloaden und mal die Suchfunktion drüber laufen lassen.
Nö, darauf habe ich jetzt keine Lust. Dann musst du das jetzt selber rausfinden.
Ja.
Okay, aber gut. Naja, für einen Föhn reicht es hoffentlich.
Nee, Föhn hat er auch 1000 Watt. Oder die neuen nicht mehr, die alten.
Ja, aber so ein kleiner Reiseföhn, oder?
Einer, der nur kalt pustet.
Ja, Hauptsache pustet. Weißt du, wenn ich ja mit einem nassen Bart ins Auto steige, dann würde ich den auch trocken föhnen können. Oh.
Ja, hier fliegt gerade das Basotec runter.
Kommt gerade das Basotec runter. Habe ich extra vorhin nochmal hingeklebt.
Du brauchst nur einen Kleber.
Ja, ich brauche nur einen Kleber. Das ist ja schon das gute 3M-Zeug, aber.
Nimm Clean Electric Klebers, die halten.
Ja, ich meine, das Problem ist, dass das Zeug so porös ist, da hält einfach nichts dran. Naja, off-topic. Jo, was haben wir noch sonst, was man wissen muss? Lasst uns nochmal beim Innenraum bleiben, denn mich interessiert natürlich, wie man den Innenraum so findet prinzipiell. Ne? Also der ist schon ein sehr klassisches Auto.
Sehr klassisch,
mit sehr vielen Knöpfen in der Tür, mit sehr vielen Knöpfen auf dem Lenkrad, mit sehr vielen Knöpfen in der Mittelkonsole. Und er hat so einen auf den ersten Blick bisschen seltsamen Gangwahl-Drehschalter in der Mittelkonsole, wo man so einen Schalthebel hatte, anno dunnemals. Und den fand ich erst ein bisschen strange, weil man halt tatsächlich zum Gängewechseln das Teil drehen muss. Das war irgendwie ein bisschen komisch im ersten Moment, hat sich dann herausgestellt, war gar nicht so schwierig zu bedienen. Erst habe ich gedacht, du musst wirklich jeden Gang einzeln schalten, aber du kannst einfach da so drüber von P über N und D Richtung R und so, geht einfach alles so fluppig durch. Fand ich dann von der Bedienung her eigentlich ganz nett.
An der Stelle noch ein Hinweis, das Auto will zum Umschalten auf der Bremse gestanden haben, sozusagen. Es gibt Autos, die kannst du so bei 2-3 km/h rückwärts rollend in den D schalten.
Ja.
Und hier springst du nur in den N und rollst fies weiter. Ja, also wer halt gerne so ein bisschen dynamisch wenden in 3 Zügen, sollte es nicht zu knapp vorm Hindernis tun. Wenn er andere Autos gewohnt ist, das Ding rollt weiter, wenn man nicht auf der Bremse steht.
Hatten wir bei uns auf dem Hof auch probiert. Da hat der Jakob, der hat da so einen kleinen Fahrtest gemacht. Und ich wusste gar nicht, was er da macht. Und ich habe dann gesehen beim Vorwärtsrollen, dass er da rumschaltet. Und er fuhr halt dann nicht rückwärts, ne? Und dann rückwärts gefahren und dann fuhr er halt nicht vorwärts, ne?
Wer diesen Effekt trotzdem haben möchte, es reicht die schleifende Bremse. Ja, er muss also nicht stehen, es reicht das Bremspedal. Achso,
das ist nur leicht auf. Ah, okay.
Lustig.
Interessant.
So, ja, man kennt es von der Zoe, der ist schon sehr tolerant.
Das stimmt.
Da kannst du auch mit 5-6 km/h mal umschalten.
Da kannst du auch während der Fahrt einen Rückwärtsgang einlegen, damit du die Kamera anmachen kannst.
Ja, fährt auch immer vorwärts.
Kann man mal machen.
Ja.
Ansonsten gibt's in dem Ding nicht viel Auffälliges. Ich glaube, dir hat, Marcel, das Instrumentarium hinterm Lenkrad ganz gut gefallen, auch optisch, oder?
Ja, also optisch eigentlich sehr. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war dieser senkrechte Balken in der Batterieanzeige oder in der Reichweitenanzeige.
Genau.
Eigentlich ist es ein Rundinstrument und dann ist auf einmal so ein senkrechter Balken drin. Ich denke mal, da werden die Lampen drin sein, die so Fehlermeldungen anzeigen, die halt jedes Auto störungsfrei anzeigen muss, die halt nicht in irgendeinem Display drin sein müssen, sondern als separate Leuchte vorhanden sein müssen. Ansonsten.
Also optisch halt auch klassisch. Also nicht nur viele Knöpfe, sondern auch einfach
ja,
hier und da mal Silber, Schwarz, Klavierlack, wie man es kennt.
Ja, und von der Ablesbarkeit her super. Wo ich immer wieder ein bisschen Probleme habe, ist durch so viele Menüs rumzuscrollen. Das heißt, man hat ja auf dem rechten Lenkrad die Steuerung für den Bordcomputer.
Marcel hat mehrere Lenkräder im Auto, ein linkes und ein rechtes.
Auf der rechten Seite des Lenkrads.
Ach so, ja.
Besser?
Ja, so. Ja, viel besser. Aber für einen Witz hat es gereicht.
Ach so. Warum lache ich nicht?
Ja, weil du es nicht verstanden hast. Weiter. Skip.
Ja, er hat halt mehrere Menüs, die man da halt mit einem Knopf so durchschalten kann. Dann hat man halt so hoch und runter wippen, womit man dann innerhalb des Menüs dann so mehrere Unterpunkte durchgehen kann. Das finde ich ein bisschen mühsam, gerade wenn man auch während der Fahrt solche Sachen oder Informationen einfach haben will.
Ich glaube, während der Fahrt erlaubt er nur noch Fahrassistenz. Die anderen, so die unwichtigen Menüs, die erlaubt er dir nicht?
Ja, genau. Also ist mir tatsächlich nachher auch aufgefallen, dass einzelne Punkte, die ich vorher irgendwo mal gesehen hatte, dann auf einmal nicht mehr gefunden habe. Aber so, ich sag mal, so momentan Verbrauch und Reichweite, sowas kann man sich da anzeigen lassen. Finde ich ein bisschen umständlich. Also für Zahlennerds, die da ständig so unterschiedliche Anzeigen sehen wollen, die haben da ein bisschen zu tun. Ne? Und ja, ansonsten.
Man sollte noch erwähnen, dass eben keine App-Anbindung aktuell verfügbar ist und dass das Fahrzeug auch in der vollen Ausstattung kein Head-Up-Display hat.
Ja, also Head-Up-Display stört mich da jetzt nicht.
Mich
der
auch.
Kona hat es ja drin, also in der hohen Ausstattung.
Der Isol auch in der hohen Ausstattung.
Ja. Aber letztendlich ist es auch nur so eine Scheibe, die hochfährt. Es ist halt keine, die in die Scheibe billig, vorne. Ja. Und den Tempomaten, den fand ich noch ziemlich interessant.
Ja, inwiefern?
Inwiefern? Ich habe mich so ein bisschen an den Ioniq erinnert, ne? Also allgemein, wie wir den damals gefahren haben, und das System ist ja ähnlich zu bedienen. Was mir aufgefallen ist, dass ich diese Fahrassistenz allgemein relativ nervös fand. Also wenn man jetzt selber so ein bisschen mit dem Gaspedal so ein bisschen nachregelt und man lässt dann wieder los, weiß ich, du willst jetzt jemanden überholen, hast eine Geschwindigkeit eingestellt und überholst den Mann und danach gehst du vom Gas wieder runter, dann habe ich das Gefühl gehabt, der will ganz schnell wieder auf seine Geschwindigkeit zurück, die eingestellte, und da sind so ganz kleine Gaspedalbewegungen, die wirken total nervös. Die machen den Antriebsstrang irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ruckelt dann plötzlich und ganz komisch, kann man ganz schwer beschreiben. Und Spur halten selber auch, der Wagen, der pendelt sehr stark. Also der bleibt nicht so schön in der auf der Autobahn vielleicht, aber
Autobahn, ja.
Auf der Landstraße, wie wir hier unsere Runde gefahren sind.
Dafür ist unbrauchbar.
Das,
weil Fahrassistenz und Vergleich zum Ioniq haben, auf der Autobahn ist es eine andere Liga.
Ja.
Und also natürlich nicht Tesla-Liga, aber deutlich anders als Ioniq, zumal der Ioniq, wenn er keine Linien mehr erkennt, sich ja, wir sagen immer, still davon schleicht.
Mhm.
Ja. Also ohne akustische Meldung einfach sozusagen den Assistenten deaktiviert. Hier kommt ein Piepston.
Mhm, stimmt, das
macht. Und auf der Autobahn, wenn jetzt keine groben Kurvenradien kommen, dann macht er seinen Job eigentlich relativ gut.
Mhm.
Und also ist er eigentlich das gleiche wie der Kona.
Mhm.
Und kurioserweise, obwohl er halt länger oder größer ist, aber im Wesentlichen länger und 50 Kilo mehr wiegt, auf der Autobahn brauchen beide Autos gleich viel Strom ungefähr.
Mhm.
Wir sind letztens auf einer Veranstaltung gewesen, E4 Testival, also zum Hockenheimring aus Leipzig gefahren, und da sind wir so nach 300 Kilometern knapp am ersten Schnelllader gewesen und haben angesteckt, und der eine hatte 27 und der andere hatte 28% Akkustand noch.
Mhm. Sauber. Rekuperation. da habe ich Sachen gefunden, wie wir so aus einigen Fahrzeugen mit Schaltpedalen kennen. Ne? Rechte Seite könnte man die Rekuperation schwächer schalten bis zum Segeln, und auf der linken Seite konnte man die halt stärker schalten, kennt man auch aus dem Ioniq. Da gab es dann unten so ein Batteriesymbol mit so drei Pfeilen drin.
Genau.
Batterie komplett leer angezeigt, heißt keine Rekuperation, sprich Segeln. Und drei Pfeile dann halt volle Rekuperation. Was ich sehr spannend fand, war dieses Halten des linken Pedals, dass du damit bis zum Stillstand auch sehr, sehr stark runter rekuperieren kannst. Das kannten wir aus dem Opel Ampera E. Der hat ja auch eine ähnliche Funktion. Ich glaube L.
Beim Opel Ampera hieß es L, genau. L, ja. Und hier ist es halt, dass du ohne Auto holt an der Ampel auch stehen bleibst und nicht die Bremse betätigen musst, wenn du dich mit dem linken Pedal in den Stand gezogen hast.
Genau, sozusagen. Genau. Also das fand ich sehr komfortabel. Auch wenn man jetzt zum Beispiel Landstraße fährt, und da bin ich grundsätzlich gesegelt. Und habe dann eigentlich nur noch mit dem Pedal gebremst. Ne? Mehr brauchte ich nicht machen. Und wenn man den Lane Assist, glaube ich, eingeschalten hat, dann schaltet der um auf diese Autorekuperation. Das heißt, dann wird dieses Batteriesymbol, was vorher weiß eingeblendet ist, blau. Dann steht Auto drunter. Und also ich rede jetzt nicht von dem Spurhalteassistent mit adaptiven Tempomaten. Ich habe keinen Tempomaten eingestellt, und trotzdem verändert der im Abstand zum Vordermann die Rekuperationsstufen selbstständig. Ne, der haut dann einfach 1, 2, 3 Pfeile rein, je nachdem, wie schnell der Vordermann näher kommt, und bremst dann quasi ab. Was man an der Stelle aber nicht vergessen darf, nur bis zu einer gewissen Reichweite. Also Abstand zum Vordermann. Man muss bremsen, der bleibt nicht stehen. Ne? Das darf man nicht vergessen, ne? Sonst fährt man den Mann halt vorne einfach drauf. Ja, aber ich fand es sehr cool zu fahren. Das hat richtig Spaß gemacht.
Zumal auch die Leistung der Rekuperation sehr hoch ist. Wir haben da auch Tests gemacht. Also wir auch auf einer Probefahrtveranstaltung mal auf Tempo 120, 130 hoch und dann sozusagen versucht, einfach nur Stufe 3 zu rekuperieren und das Pedal zu ziehen und dann noch die Bremse zu betätigen. Und kurzzeitig machen die sowohl der Kona als auch der E-Niro so 145 bis 150 kW
Rekuperation. Oh, das ist viel. Das ist echt viel.
Das ist richtig viel.
Ja.
Und wenn du meinst zu segeln, sozusagen Reku Level 0 macht 3 bis 4 kW Reku auch beim Kona.
Okay. Interessant.
Okay. Wahnsinn.
Zeigt er dir auch an, wenn du in das Menü gehst, wo du sozusagen die momentanen Verbräuche oder momentanen Leistungen der einzelnen Verbraucher inklusive Fahrbetrieb, da steht da eben auch eine minus 3 oder minus 4 dann drin.
Das habe ich jetzt gar nicht so angeschaut. Ist es dann halt, wenn du im Multimeter-Display den EV-Knopf drückst?
Dann auf Akku.
Und dann auf Akku und dann auch.
Okay. Und dann kommt dieses Balkendiagramm unten, wo er dir anzeigt, was du im Verlauf deiner Fahrt, wie die Verbraucher zueinander standen. Und momentan eben für 4 Werte gibt es da, glaube ich, inklusive Akkupflege.
Mhm.
Akkupflege ist der sogenannte Wintermodus, dass er sozusagen im Kältebetrieb den Akku sich vorheizt. Mhm. Allerdings heizt er ihn sich nicht vor, wie vielleicht ein Tesla auf maximale Ladeleistung, sondern er sagt dann so, na, im Winter reichen auch 50 kW, ich heiz dafür ein bisschen weniger den Akku, weil ich halt ein sparsames Auto bin. Und dann, es muss also schon ordentlich Frost sein, dass der Wintermodus überhaupt seine Funktion hat und das Auto während der Fahrt Energie wegwirft, um den Akku zu heizen.
Mhm. Gehen wir vom Frost mal kurz zur Heizung. Ich habe jetzt den Wagen ja an einem sehr, sehr warmen Tag übernommen und habe dann mit der Klimaanlage dann natürlich auch erstmal so ein bisschen rumgespielt, so nach dem Motto, ich fahre eigentlich nie mit Klima oder sehr, sehr selten, jetzt mit dem Tesla natürlich häufiger mal, aber ansonsten nie mit Klima. Und das war dann aber an dem Tag so warm, da habe ich sie dann doch angemacht und habe mich gewundert, dass das Ding einfach nichts verbraucht und mir ging es halt trotzdem recht gut da in dem Sitz. Ne? Und du hast halt auf der linken Seite, ähnlich wie beim Ioniq und auch wie beim Kona, diese Driver-Only-Klimatisierung. Mhm. Die fand ich klasse. Also mir selber ging es im Auto gut. Ne? Man konnte halt zwischendurch dann vielleicht noch die Sitzbelüftung anmachen. Macht man auch gerne an, wenn die Leute das nicht mitbekommen und dann, was ist denn hier los? Das wird ja auf einmal so kühl und so. ja. Fand ich sehr interessant und sehr effektiv. Also wie gesagt, mir ging es gut. Dem Auto selber war es sehr warm von außen her. Hatten wir, weiß ich nicht, knapp 35 Grad. Das war bockheiß. Und der Wagen hat einfach unmerklich mehr verbraucht. Also keine Ahnung. Ich bin mit 8-9 Kilowattstunden durch die Stadt gefahren auf 100 Kilometer. Nachher, dadurch, dass es schneller wurde, waren es dann halt 11-12, in Summe dann 13. Da war ich echt überrascht.
Wir sagen auch kein Komfortverzicht, solange wie der Akku reicht. Also sprich, bei diesen hohen Reichweiten wird man eh nur müde. Ja, und es sind dann am Schnelllader 2 Minuten, die man mehr lädt, dafür, dass man die Klimaanlage angemacht hat.
Mhm. Dem muss man sich bewusst sein. Also 2 Minuten mehr
also laden. Also war jetzt geschätzt, aber so ungefähr wird es sein, ja.
Ja, jetzt hast du gerade das Laden angesprochen. Wie schnell lädt denn der? Ich habe ihn bei mir zu Hause an die Ladebox gehängt. Du hast ja netterweise ein vollkodiertes Kabel mit dabei, dass man halt auch auf einer Phase gut ziehen kann. Und meine Ladebox sagt 7,16 Kilowatt, die dann da durchgelaufen sind. Und ich habe damit eigentlich nie Probleme gehabt, den Wagen auch, also innerhalb weniger Stunden vollzukriegen, nicht nur über Nacht, sondern eigentlich war es mein Problem, den Wagen leer zu kriegen. Ich habe halt immer so 150 Kilometer waren halt weg und die hast du halt innerhalb von 2,5-3 Stunden hast du die nachgeladen. Das ging 1 fix 3. Ja, und dann sind wir ja noch zum Schnelllader nach Fürholzen rausgefahren.
Hypercharging.
Genau, und Hypercharging war nix. Ging nicht.
Ja, blöd.
Lag aber an den Säulen.
Ja, lag nicht am Auto.
Ja, lag nicht am Auto. Kabel waren zu schwer. Dann gehen die Säulen nicht an.
Also Ladekurve am Schnelllader ist nahezu identisch zum Kona, können wir sagen. Und so mit Einphasen und Schieflast, das ist euren Hörern alles geläufig. Ja. Mhm. Also bei Kia gibt es kein Ladekabel dazu. Und wir sagen nicht, wir machen es nicht wie Hyundai, dass wir ein 20 Ampere kodiertes dazulegen, sondern wir sagen, wir machen es wie Nissan. Und
ist das ein Schademo-Kabel oder was?
Und legen ein 32 Ampere kodiertes Kabel bei, also bei unseren Mietwagen sozusagen gibt es immer beide Ladekabel und für sozusagen ein 32 Ampere kodiertes Typ 2 Ladekabel. Das Notladekabel oder Schuko-Ladekabel ist auch interessant, dass das hinten so einen Knopf hat, das kann man 18, 12 einstellen, je nachdem wie gammelig die Steckdose ist, die da unterm Carport 10 Jahre nicht benutzt wurde. Und das ist aber auch bei Hyundai so, nur dass das eine halt Hyundai, das andere Kia gelabelt ist. Mhm. Und natürlich kann man auch im Auto noch drosseln.
Mhm. Ja, und ansonsten am Schnelllader geht der?
Dass man drosseln kann.
Ja. Also auch wer sozusagen mit einem 32 Ampere kodierten Ladekabel die Schieflastregel einhalten möchte, kann das im Fahrzeug einstellen.
Genau, und am Schnelllader selber, da lädt er dann nachher mit, was haben wir, 77 kW?
Genau,
ja, in der Spitze. Fällt dann auch so stufenweise auch recht heftig ab, ne, von den 70 kW dann runter auf, glaube ich, 56 und dann später sogar nochmal deutlich tiefer. Ich habe da hier von Fastnet die Ladekurve mal mit reingestellt.
Und genau. Ich suche gerade in meinen Fotos die Shots vom Schnelllader.
Ja, ist immer ein bisschen schade, dass die Koreaner da so eine undynamische Ladekurve haben, gell?
Ja, stufenweise.
Also die scheint programmiert zu sein und nicht dynamisch, also passt sich nicht live an, sondern fällt einfach dann
ist so vorgesehen.
Mal ordentlich ab.
Bei 40, bei paar 50.
Genau.
Bei knapp über 70, bei kurz vor 80 gehen da ordentlich nochmal 10 Kilowattweise die Treppenstufen runter.
Mhm. Interessant aber, dass du, wenn du an einem 50 kW Charger stehst, ne, der eigentlich bis ja, knapp über 70% komplett durchzieht, dann aber auch seine Stufen übernimmt.
Ja, auch vorprogrammiert.
So, Faktcheck, ich habe ein kleines bisschen mehr bekommen. Ich habe also bei 76% noch 47 kW bekommen, aber sozusagen 1% später kam die Stufe und habe geladen in 43 Minuten 47 Kilowattstunden, also auf den Ladevorgang dann bis dahin dann deutlich mehr als 60 kW Durchschnittsleistung.
Mhm. Das ist schon cool. Ist jetzt nicht so wie beim Tesla.
Ist jetzt nicht wie Model 3, aber...
Ja, aber das ist schon eine anständige...
Ja, ich glaube, da kann man sich kaum beschweren. Also man kann sich natürlich immer beschweren, wenn man das gerne unbedingt möchte.
Und zum Thema Verbrauch und Effizienz, es gibt ja so nerdige 12- oder 24-Stunden-Rennen. und da
wart ihr mit dabei, ne?
Bei dem 24-Stunden-Rennen, ja, da wollten wir mit dem Hyundai Kona an den Start gehen. Mhm. Und da ging es, ja, nimm den Ioniq. Nee, ich sag, das fährst du nicht raus, den Akkuvorsprung. Die Rennen sind so ausgelegt, dass du im Prinzip so schnell fahren kannst, wie du willst, aber nur 22 kW nachladen darfst.
Mhm.
Und das heißt, man rückt dann da mit dem mobilen CCS an und muss halt gucken, wie der Verbrauch auf der Strecke ist, wie viele Kurven sind, um dann entsprechend eine passende Fahrgeschwindigkeit und mal ein paar Szenarien bis zum Ende durchrechnen. Und das war in Oschersleben letztes Jahr, da war es relativ kalt schon draußen. Da hat ein Tesla Roadster gewonnen, der fieserweise CHAdeMO laden konnte. Bei uns war der Hyundai Kona sozusagen, war der Schnelllader, den wir uns geholt hatten, war defekt. Das heißt, wir sind dann kurzfristig auf den Smart umgestiegen mit 22 kW Lader, aber Hyundai Kona war Platz 2.
Mhm.
Und ich glaube, da waren von so einem Energieversorger Leute drin, die vermutlich, ja, was soll ich sagen, wir hätten es vielleicht geschafft, ja. Also mit wir meine ich euch und uns, ja. Und in Hockenheim waren 12-Stunden-Rennen und da hat der Kona tatsächlich gegen Model 3 gewonnen, das 12-Stunden-Rennen.
Ach, krass.
Mit einer Runde und es war allerdings ein Model 3-Performance. Ja, mhm. Das heißt, ein normales Model 3 hätte die Challenge gewonnen.
Mhm.
Aber sprich, und da wurden so 60, 70, 80 km/h gefahren, so ungefähr. Und mit 20 kW laden oder 22, wenn das das Kriterium ist, das zeigt, wie effizient diese Autos sind, wenn man sie halt nicht zu schnell fährt. Und im Rest der Welt wären sie halt nicht schneller als 120 km/h gefahren, meistens.
Mhm. Wahnsinn.
Tja, interesting.
Apropos Beschweren, wie ist das jetzt eigentlich mit dieser App? Wie findet man das?
Was denn?
Dass es so in dem ganzen Konzern für Europa scheinbar keine App gibt bei einem neuen, sagen wir mal, Mittel-Premium-Auto?
Also ich muss jetzt sagen, ich brauche die App bei der Zoe, weil sie eigentlich nur so einen zu kleinen Akku hat. Also ich sag mal, wenn ich jetzt weiß, ich bin auf die Reichweite angewiesen, dann will ich wissen, ob die Ladung funktioniert, ob sie abgebrochen wird, ob irgendwas nicht stimmt. Dafür macht für mich persönlich jetzt die App Sinn. Die Koreaner, die sind so gut, das muss ich einfach so sagen, da ist es unwichtig, einen Ladestand zu kontrollieren. Vorklimatisierung, du hast so viel Akku, du kannst die Klima halt einfach anmachen, dann ist es halt an. Ja, und dann hast du halt drin, wenn du ins Auto steigst. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ja, aber wenn du halt jetzt wissen willst, ja, wann ist die Ladung fertig und ich muss oder gleich hinlaufen und lädt sie überhaupt noch. Gerade wenn du so pauschal bezahlte Ladungen hast, dann willst du schon wissen, ob sie abgebrochen ist oder nicht.
Oder remote
an der Stelle macht es natürlich schon Sinn. Mir hat die jetzt bei dem Wagen ehrlich gesagt nicht gefehlt.
Es ist so, dass sie unverbindlich für nächstes Jahr angekündigt ist und der Konzernbruder, nämlich der Kia e-Soul, der gerade gekommen ist, ich habe sie ja mal aufgemacht, liegt auf dem Tisch, der hat sie schon.
Die sieht cool aus.
Ja, in der Usability ist sie noch nicht ganz ausgereift, glaube ich. Es dauert alles noch ein bisschen. Ich habe ihn auch mal geladen und dann hat er die Zeiten nicht angepasst, obwohl ich Werte zwischendurch aktualisiert habe. Standen dann, obwohl das Auto vollgeladen ist, immer noch 3 Stunden drauf.
Mhm.
Und da ist noch Luft nach oben. Auch die Bewertungen im Play Store haben erst 15 Menschen sich, glaube ich, gefunden, diese App zu bewerten. Und davon 6 mit 5 Sternen. Und die anderen haben alle nur 1 Stern gegeben und dazwischen gab es nichts.
Okay.
Also die liebst sie oder hast sie? Die mit 5 Sternen, die waren froh, dass es eine gibt und die anderen haben geguckt, was sie kann.
Ja, offensichtlich.
So, aber App-Anbindung, Android Auto. Ne? Ich habe ja während der Fahrt auch Android Auto benutzt. Hammer. Macht riesig Spaß. Ja. Meine Fahrt von Nextmove Zentrale sozusagen, München Zentrale, nach Hause. Ich habe die ganze Zeit nur mit diesem System gespielt. Sprich, mal eine Routenplanung gemacht, vom Handy direkt draufgeschickt oder dich angerufen, Philipp, oder Nachrichten gesprochen. Das funktioniert einfach so reibungslos, das macht teilweise richtig Spaß. Und du sitzt am Lenkrad, du lenkst halt und dann quatschst du halt einfach und du musst nirgendwo mehr hintippen und das fand ich wirklich klasse.
Mhm. Ja, schön, dass das die meisten Hersteller heutzutage implementieren.
Verbunden mit der App-Anbindung ist auch eine deutliche Verbesserung der Sprachsteuerung des fahrzeugeigenen Navis. Also ich habe mal bei einem E-Golf versucht, den Hauptbahnhof in Leipzig, wir haben uns gestritten, das Auto und ich, ich soll leiser sprechen und unser Kia-Partner ist der Kia Autopark Borsdorf und ich habe tatsächlich wie in einem Tesla das Signal oder den Befehl gesprochen, navigiere zu Kia Autopark Borsdorf. Ja, und er hat mir Platz 1 und Platz 2 zweimal das gleiche Ziel angezeigt, aber er hat es verstanden und umgesetzt. Es klappt nicht jedes Mal, nicht so gut wie in einem Tesla, aber in einer relativ schnellen Zeit und besser als, glaube ich, in einem Audi e-tron. Ja, also
Wahnsinn.
Durch die Internetanbindung eben Fahrzeuge.
Und was hier auch gut funktioniert, du kannst selbst Android Auto sozusagen Sprachbefehlen über den Sprachbefehlknopf am Lenkrad. Ja.
Hier brauchst du halt noch das Android Auto und in möglicherweise der nächsten Generation dieses Fahrzeuges kannst dann vielleicht das Auto auch schon selber.
Verstehe.
Noch werden gar keine ausgeliefert so richtig und wir reden schon über die nächste Generation. Das Thema Auslieferung und Auslieferungspolitik, Kia, ist das auf der Stichwortliste?
Ja, das ist auf der Stichwortliste. Das wurde auch zuletzt kurz nochmal getriggert von unserem Hörer Daniel. Schöne Grüße in den Slack, wo er das geschrieben hat, wo er nämlich Anfang Januar 2019 sein Auto bestellt hat, einen Kia e-Niro und eine vertraglich zugesicherte Lieferzeit für die 10. KW 2019 hatte. Dann wurde dann Mitte Februar der Liefertermin auf 2020 verlegt.
Das ist schon ekelhaft, oder?
Ja, der Kia-Händler hat wohl auch von Kia Deutschland auf seine Anfragen diesbezüglich keine Antworten erhalten. Und dann hat der Daniel die Bestellung storniert und sich einen Ioniq gekauft. Interessant, ne? Der Ioniq, das Auto, wo man immer sagt, um Gottes Willen, das dauert ewig, bis du das kriegst, ne? Das ist jetzt das, was du am schnellsten haben kannst. Eigentlich alles ein Trauerspiel. Keine Ahnung, was weißt du darüber?
Über die Auslieferungspolitik? Ich weiß, dass im Juni in Deutschland 10 Kia e-Niro zugelassen wurden.
Wow. Hast 10. du die alle oder hat die noch?
Nee, wir, bei uns einer, glaube ich. Ja. Also wir haben jetzt 7 in der Flotte, aber darf man das ja sagen, wir haben uns einen aus Österreich geholt.
Der fährt doch von Österreich aus.
Und wir reden immer von einer Bestellwolke, das heißt, wir bestellen immer ein bisschen bunt, ein paar Autos und sind ehrlich mit dem Händler und schreiben kein Datum drauf oder schnellstmöglich, wohl wissend, dass der Händler nichts dafür kann. Ja, und dann aus dieser Wolke fallen dann immer mal ein paar Autos raus. Das war bei Hyundai so, ja, das ist bei anderen gibt es lange Lieferzeiten, aber da werden die Autos so nacheinander ausgeliefert, wie sie bestellt wurden. Und die Koreaner machen es, glaube ich, wie Tesla, die bauen irgendwas, packen es aufs Schiff und dann wird es vom Schiff weg disponiert. Und wenn man halt die richtige Farbe und die Ausstattung bestellt hat, dann kriegt man ihn früher und ansonsten kriegt der Nachbar seinen 5 Monate früher. Und also auch bei Hyundai waren es halt auch gleiche Ausstattung, gleicher Tag bestellt und 5 Monate Auslieferungsdifferenz. Beim Ioniq haben wir zwischen 5 und 15 Monaten alles erlebt.
Oh.
Und auch wenn die jetzt sagen 15 oder 12 Monate, das ist halt nichts, was in Stein gemeißelt ist. Und ich weiß es nicht, ob der Händler sich bei dieser KW10 zu weit aus dem Fenster gelehnt hatten, weil unser Händler konnte solche Aussagen nicht treffen, als wir unsere Autos an Tag 1 bestellt haben. Und es hieß aber wohl, dass es im System Fahrzeuge gab, die da hinterlegt wurden. Und der Hintergrund ist, es gab ein Video des Kia Deutschlands Chefs, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Das war eine Videobotschaft, die sich an die Händler richtete, die aber geleakt wurde.
Hups.
Also wir waren da nicht beteiligt, ja. Wir waren da also nur Zuschauer. Ja. Der Inhalt war sinngemäß, Kia hat tolle Produkte auf dem Markt, die man jetzt als Händler bei der Elektromobilität dabei sein kann, das Thema positiv besetzen kann. Für Hybridantriebe gibt es kurzfristige Lieferzeiten von 3 bis 4 Monaten. Wir wollen Elektro, aber erst nächstes Jahr. Also so hat er es nicht gesagt, sondern in der zweiten Hälfte des Jahres werden sehr viele Produktankündigungen bei anderen Herstellern kommen. Dann finden Sie kein Gehör mehr mit den Produkten. Seien Sie jetzt dabei, nehmen Sie einen Vorführer und sammeln Sie ein paar Bestellungen ein oder machen Sie wenigstens Probefahrten, weil 90% der Leute, die kaufen nochmal einen Verbrenner. Und entweder sind es Batterien, also sie haben halt gesagt, sie wurden von der Nachfrage überrascht und Batterie- oder Produktionskapazitäten. Das war halt schon im Prinzip eine sehr positiv gemeinte Videobotschaft, die dann, nachdem erste negative Kommentare unter dem Video auftauchten, was eigentlich nur an die Händler gerichtet war, dann auch gelöscht wurde vom Kanal. Also war nie öffentlich, sondern nur YouTube als Speicherort. Ja, aber man kann es halt gucken, wenn man den Link kennt. Ohne dass das Video im Kanal auftaucht, sozusagen über eine Suchfunktion auffindbar und wurde also dann gelöscht und möglicherweise spielt auch CO2-Flotte und das Jahr 2020 eine Rolle.
Das wollte ich gerade sagen.
Und wir erleben das unter jedem, wenn es gar nicht um dieses Thema geht, sondern einfach nur Kia-Content, dass die Leute ihren Schmerz zum Ausdruck bringen. In dieser Richtung, dass halt die Autos dieses Jahr nur sehr spärlich ausgeliefert werden. Ich habe was gehört, ich glaube, dass 1500 pro Modell, also e-Soul und e-Niro, glaube ich, dann dieses Jahr doch kommen sollen, so in dieser Größenordnung. Und wir treffen manchmal den Fleet Manager, der für die Fahrzeuge zuständig ist, auf Veranstaltungen, der natürlich auch dem das sehr leid tut, der da keinen Einfluss drauf hat und sagt, er kann halt nur eine ganz, ganz große Zahl bestellen, um halt ein paar Autos zu kriegen. Ja, also in Korea eine große Zahl zu bestellen, um Autos nach Deutschland zu lotsen, aber es liegt nicht in seiner Hand. Also der Händler kann nichts dafür und Kia Deutschland kann vermutlich auch nichts dafür.
Aber wir haben ja keine Nachfrage nach solchen Autos.
Keiner will Elektroautos.
Ja.
Keiner.
O-Ton BMW.
Es sind jetzt 1500.
Klaus Fröhlich, Grüße.
Einheiten viel? Nein.
Wie viel?
1500.
Für ganz Deutschland?
Das im ganzen Jahr?
Tagesproduktion Model 3,
ja.
Oder?
Ja.
Ungefähr.
Ja, die
gehen halt Größenordnung,
ziemlich genau.
Gehen auch nicht alle nach Deutschland. Mhm. Also wie war das bei vor zwei Jahren mit den Ioniqs? Da sollte es 300 für das ganze Jahr für ganz Deutschland geben. Hatte der Sangel mal erzählt.
Also hat der Sangel bestellt.
Die hatte er dann alle quasi mehr oder weniger bekommen. Ja, aber ich meine, prinzipiell haben die ja auch sehr klein
genau, die sind auch geplant. Weggegangen wie noch was.
Ja, aber wenn man so mit Leuten spricht auf Veranstaltungen, da trifft man ja auch häufig welche, die Ahnung, Erfahrung und ein entsprechendes Netzwerk haben. Und nachdem man immer sowas hörte wie, ja, mit der Nachfrage nicht gerechnet oder, oh, kriegen die Batterien nicht ran und so weiter, ist mittlerweile, finde ich, in meiner Wahrnehmung die Argumentation mit den CO2-Zielen eigentlich die vorwiegende oder die überwiegende. Wenn die CO2-Ziele für die Flotte erreicht sind, warum soll der Kia jetzt noch mehr Elektroautos verkaufen? Er hat ja viel mehr davon, wenn er die nächstes Jahr verkauft, weil er ja da wieder Ziele erfüllen muss.
Und man ist die Frage, kann man es Ihnen so einen Vorwurf machen? Es gibt ja so alle anderen, nenne ich sie mal, also den Opel Corsa, e-Corsa, den E208, den Honda E, den DS3 E-Tens Crossback.
Schöner Name.
Und Skoda, der Kleinwagen und Seat, der Kleinwagen, die kommen alle nächstes Jahr. Ja? Und Kia sind halt die jetzt schon Autos haben, aber eben so richtig die Pipeline erst nächstes Jahr aufdrehen wollen.
Naja, sie können halt ein Geschäft damit machen, aber wer will schon ein Geschäft machen?
Die Frage ist, wie teuer denen die Fahrzeuge noch kommen, ob die wirklich so viel Reibach machen, dass es sich die vielleicht lohnt, noch ein bisschen zu verzögern. Ja, wenn der Nachfrageboom jetzt wirklich kommt, dann kann man...
Das Ding ist halt, das musst du als Autohersteller eigentlich auch schon mal gehört haben, wenn du das Auto anbietest und Leute wollen das und die kriegen das nicht, dann kaufen die was anderes. Da hast du nichts gewonnen, wenn du das machst, wenn man mal ehrlich ist, ne? Eigentlich ist es
zumindest klar. In der kleinen Bubble, die Autos jetzt schon haben wollen.
Ja.
Ja, ich glaube, sofern schnellstmöglich auf deiner Bestellung steht oder der Liefertermin unverbindlich, dann bist du als Kunde schon erstmal gebunden, an einen Tag, an ein Jahr zu warten. Und wenn dein Händler nicht mitspielt, weil der Händler verdient kein Geld dafür, dass er dich zwei Stunden beraten hat, dir eine Probefahrt gegeben hat und eine Unterschrift abgerungen, da hat er noch 0 Euro verdient. Der verdient erst ein paar Euro, wenn das Auto, wenn du es bezahlt hast, ja, oder sprich, wenn es ausgeliefert wird. Und was besonders schade ist, gerade bei diesem Auto, dass wir ja früher immer so, ja, wo bleiben die Familien-Erstwagen? Ja, Kombi mit 500 Kilometer Reichweite, Golf-Kombi, Passat-Kombi, warum baut es keiner elektrisch? Und das Auto ist aus unserer Sicht das, was am nächsten mit dran ist.
Neben das unterschreibe ich.
Ja, gerade Kofferraumvolumen ein bisschen größer einfach. Das ist ja auch das, was immer die Vergleiche zeigen zwischen dem Kona und dem E-Niro.
Ja, auch Platz allgemein. Du sitzt halt wirklich vorne wie hinten. Das Dach ist sehr hoch. Du hast sehr hohe, sehr, sehr große Kopffreiheit. Du sitzt sehr bequem in dem Wagen. Du hast hinten Beinfreiheit ohne Ende. Du sitzt auch nicht wie beim Model 3 so tief und mit so extremen Kniewinkeln.
Ja, stimmt.
Das ist halt einfach ein sehr komfortables Reiseauto auch, finde ich.
Jakob, wie hattest du den nochmal bezeichnet von seiner Äußerlichkeit her?
Weiß ich nicht mehr.
Ich glaube, es war sowas wie das schönste SUV, das man momentan kaufen kann, sowas in der Art.
Mhm. Elektrisch.
Elektrisch, ach so. Ja. Aber gibt es nicht elektrische SUVs, die schöner sind?
Bestimmt.
Okay.
Aber wahrscheinlich auch nicht.
Wissen wir nicht. Keine Ahnung, ich war über die ganzen Äußerlichkeiten haben wir irgendwie jetzt noch gar nicht so richtig geredet. Ne? Also es fiel jetzt mal die Information, ja, ist ein Nasenlader und so weiter, was ja erstmal per se, glaube ich, mittlerweile jeder so sieht. Viel besser kann man eigentlich den Chargeboard kaum positionieren. Also hinten rechts oder an der Nase. Ansonsten ist es wahrscheinlich eigentlich immer mit Umständen verbunden. Wo haben wir drüber gesprochen? Heute Morgen haben wir drüber gesprochen. Bei den Transportern, wo dann in der B-Säule links irgendwie der Ladeport ist und du musst dann mit deinem 5,5 Meter Fahrzeug musst du irgendwie zur Ladesäule, die ja rechts von dir ist. Total also bekloppt. Ist halt einfach großer Quatsch, das dahin zu machen. Ja,
da
ist
E-Tron.
Da ist ja sonst.
Ich habe schon auf dem Boden, auf dem Bauch gelegen,
um es unterm Auto
durchzuziehen. Um es unter dem E-Tron durchzuziehen, weil natürlich das Kabel auch sehr kurz ist, was dabei ist.
Am besten Spiralkabel, die, wenn du sie drüben rübergeschmissen hast und du rumgelaufen bist, dich dann wieder zurückgezogen hast. Wieder weg.
Fang!
Oh. Viele Grüße an den Lack.
Ja.
Ja.
Zum Geräuschkulisse könnten wir
auch gerade sagen. Beim E-Tron auch mit dem Lack.
Wie findest du die Geräuschkulisse?
Dass das Auto sehr gut gedämmt ist und sehr leise ist.
Ja.
Und das macht ein interessantes Geräusch, wenn man Vollgas gibt, Vollstrom.
Das ist ja schön, das macht mein Model S Heckantrieb auch. Das ist ein turbinenartiges
Säuseln, ja. Also diese Turbine da, die höre ich gerne. Also das ist auch ein Sound, der mir sehr gefällt. Was leider auch dazu führt, dass man den Sound öfters hören möchte und damit auch öfters gerne mal kräftiger drauf tritt und dann halt auch die Reifen wahrscheinlich eher vernichtet, als man möchte. Zum Geräusch.
Marcel beschreibt damit sehr blumig seinen binären Fahrstil.
Binär?
Ja, an, aus. Entweder voll an oder gar nicht.
Ja, ist schon so, dass die Traktionskontrolle so gar nicht hinterherkommt, wie beim Ampera E zum Beispiel.
Ja, die hat schon Probleme, die Kraft auf die Straße zu bringen. Stefan, wo ich dir aber ein bisschen widersprechen muss, ich finde den nicht so leise.
Nicht?
Ich finde ihn leise, wenn du vorne sitzt. Ich finde ihn leise, wenn du nicht schnell fährst. Also alles so bis 70 ungefähr. Und ich finde ihn auch wie beim Ioniq von hinten her sehr laut. Also je schneller man fährt, diese Fahrgeräusche werden durch den Kofferraum doch schon stark hervorgehoben. Vorne, Windgeräusche oder sowas. Alles, was vorne gegen die Frontscheibe presst, das ist Tatsache beim Model 3 teilweise schlimmer, wenn man schneller fährt. Aber hintenrum gefällt er mir vom Fahrgeräusch her nicht so. Da ist er jetzt weiß ich gar nicht.
Gehabt oder
zu? Nee, die war zu. Die war zu. Ich habe dann auch nochmal den Vergleich gemacht, habe dann mal die Sitze umgeklappt und das kommt Tatsache auch wirklich von da hinten her. Aber ich sag mal, solange man sich auf der Landstraße bewegt, da fährt man eh nicht schneller zwischen 70 und 90. Das ist jetzt nicht störend, das ist Jammern auf hohem Niveau, muss man ganz klar sagen. Aber der Wagen wird dann dort doch schon ein bisschen lauter. Aber einfach ein bisschen wieder abbremsen lassen, dann voll drauf treten und dann kommt die Turbine und die hört sich geil an. Das muss ich ehrlich sagen.
Taxi ist noch ein Stichwort, das ich euch zugerufen habe.
Taxi? Ja, das stimmt. Erzähl mal.
Also wir haben in unserer großen Stadt Leipzig mit 500.000 Einwohnern ein vollelektrisches Taxi. Der fährt einen Hyundai Ioniq und ist auch so mit der Community ein bisschen vernetzt und kommt aber nicht aus der Community, sondern ist halt schon ewig Taxifahrer, glaube ich zumindest. Und wir hatten ja, als wir die ersten 5 Kia E-Niros bekommen haben, eine kleine Party gemacht als kleines Dankeschön an Kia, dass wir da ein Probefahrt-Event im Autohaus gemacht haben.
Stimmt, da habe ich was gesehen vorher.
Da ist auch der Kia-Deutschland-Vertreter gekommen und da hat gesagt, na, ich kann ihn auch liefern lassen, das Auto. Ich sage, nee, wenn du hier schon keine Autos lieferst, dann musst du wenigstens auf eigene Achse kommen. Und der ist noch nie so weit gefahren mit dem Auto und hat es dann auch mit einmal laden sehr gut geschafft. Bis dahin, den haben wir in die Halle gestellt und unsere 5 Autos draußen zum Probefahren. Wir hatten um Anmeldung gebeten, dass wir ungefähr wissen, was auf uns zukommt. bekommt. Und am Ende des Tages waren es, glaube ich, 150 Leute, die sich für Probefahrten angemeldet haben. Aber insgesamt waren dann noch ein paar mehr da. Und Kia und der Kia-Händler waren auch so, ich sage jetzt mal sportlich, wir durften also den Hyundai Kona und das Tesla Model 3 in die Ausstellungshalle des Kia-Händlers stellen. Und hatten draußen auch noch den Leaf, den Ioniq, ein Model 3 und den Kona halt noch mit Rollen. Also, dass die Leute auch im direkten Vergleich die Autos fahren konnten. Und der Taxifahrer war auch da und war natürlich total hin und weg von dem Auto, weil im Ioniq hinten Geld zu nehmen von den Leuten, das ist schon, geht so. Ja. Mhm. Oder anders, wenn halt die anderen mit einer E-Klasse-Kombi, da kann man halt jemand auf den Schoß nehmen, ja, vom Platzangebot her. Und der war halt auch hin und weg von diesem Auto. Und ich habe ihm das Tesla Model 3 nochmal gezeigt, weil das ja eigentlich von den Eckdaten und vom Platzangebot eigentlich auch taxitauglich wäre. Und da hat er ganz klar gesagt, dass die Leute schon am Einstieg scheitern.
Exakt.
Und dass du halt einen schlechten Einstieg in eine Dienstleistung hast, wenn der Kunde sich zu blöd fühlt, das Auto zu öffnen. Für einen Model 3-Besitzer ist das natürlich kein Problem oder Leute, die du regelmäßig mitnimmst. Aber als Taxifahrer, weil halt niemand das Auto kennt, hast du mit einem Model 3 bei jedem das Problem, dass er nicht weiß, wie er die Türklinke öffnen soll. Und du vermutlich auch nicht jedes Mal aussteigen kannst aus dem Auto, wenn du mit Warnblinke schnell jemand aufnimmst und der hat gesagt, der Eniro, der ist es. Ja. Und du kriegst ihn ja in einer Schicht auch nicht leer gefahren.
Ja. Das musst du natürlich überlegen, denn Taxifahrer, ne? Kriegst du in der Schicht nicht leer gefahren.
Hammer. Optimal.
Ja, ja. So muss es sein. Gut. In der Stadt verbraucht er jetzt ja auch nichts. Also davon.
Genau. Wenn du jetzt in München fährst und jeder zweite Fahrgast will zum Flughafen und zwar schnell, weil er es eilig hat, dann kriegst du das schon runter. Ne? Ja. Das ist ja viel Autobahn zwischen München und Flughafen.
Ja, und selbst bei der Heizung dann nachher, ne, in der Top-Ausstattung hast du ja hinten sogar Sitzheizung. Du kannst es den Fahrgästen auch sehr angenehm machen, wer Sitzheizung mag.
Ne? Und der Kona nicht. In der Vollausstattung auch nicht. Mhm.
Also das fand ich schon ziemlich cool. Jetzt nochmal zurück nach außen. Vorne gefällt er mir recht gut. Hinten ist er eigentlich überhaupt nicht gelungen. Sag ich jetzt, das ist meine Meinung. Ich finde hinten die Rückleuchten sehr aufgesetzt, obwohl sie, wenn sie leuchten, ein tolles Bild abgeben. Ich habe da auch so schöne Fotos auf meinen Instagram-Account mal veröffentlicht.
Plack.
Ja, ich finde den Abstand von den Rückleuchten nach unten hin zur Stoßstange einfach unproportional viel hoch, also viel zu hoch. Und der untere Bereich, wo die Reflektoren drin sind, die sehen für mich nicht nach Heck aus, sondern nach einer Fahrzeugfront.
Ja, wenn die Autos alle größer werden, dann musst du ja die Lichter höher hängen, sonst sehen die Leute, die aus den anderen SUVs
schneiden. Wie sich alle Sachen immer bedingen.
Ja, und hinten das Stück unten, also wenn man das einfach mal so raussägt und vorne an den VW dran hängt, dann sehe ich da irgendwo
Parallelen. Dann hättest du fast mal einen schnittigen VW, das wäre mal.
Also ich finde das Heck tatsächlich sogar mehr gelungen als die Front, aber im Vergleich zu anderen Suffs super eigentlich.
Also ich war ein bisschen verstört vom Gesamteindruck, ehrlich gesagt. Also ich habe mir die Front angeschaut, habe mir gedacht, jo, ganz cool eigentlich. Habe mir das Heck angeschaut, habe gedacht, okay, hat ein bisschen sehr prominentes Kinn irgendwie, aber jetzt nicht schlimm. Und dann schaust du ihn dir so insgesamt an und für mich erweckt er so den Eindruck, vorne modern, hinten modern und dazwischen steckt irgendwie erste Generation Audi Q3 oder sowas. Ich finde den nicht.
Das sind zwei Fahrzeuge.
Ja, ich finde den halt nicht stimmig. Ne? Das ist so, wir nehmen was wir haben, dann machen wir vorne neu und hinten neu. Dann haben wir jetzt diesen E-Niro. Herzlichen Glückwunsch, können wir jetzt verkaufen. Aber erst nächstes Jahr haben schon CO2-Ziele erreicht. Nur nochmal zusammengefasst für euch, damit der. Ne? Aber das ist natürlich auch Hardcore-Geschmackssache, ob ich das jetzt mag oder ob ich das jetzt nicht mag. Auch so hier dieser geriffelte, ich nenne es noch Kühlergrill, damit man weiß, was gemeint ist.
Ja, der ist schon ein bisschen weird.
Einmal wegen der komischen Struktur, andererseits auch, weil er so asymmetrisch aussieht. Beim Kona hast du ja auch vorne Nasenlader und auf der Fahrerseite die Klappe, um zu laden. Und auf der anderen Seite vom Kühlergrill, in Anführungszeichen, ist halt nochmal so eine Klappe, die keine Klappe ist.
Genau.
Einfach nur, damit es symmetrisch aussieht. Mhm. Da kann man jetzt sagen, ja, scheiße, ist keine Klappe, warum sieht es aus wie eine Klappe? Beim E-Niro sage ich, okay, das sieht alles so schief aus, weil der nur auf der einen Seite dieses Ding hat. Also mich persönlich hat das mehr gestört, als dass beim Kona die andere Seite keine Klappe ist.
Dafür ist das Radar ganz gut untergebracht, wenn man das vergleicht mit anderen Fahrzeugen.
Da unterm Kennzeichen in dem Lufteinlass, ja. Ja, machen ja viele gerne hinter ihren Emblemen oder auch hinter so Grillkonstruktionen weiter oben. Fällt halt da nicht so auf.
Was hier rundrum ums Auto eigentlich auch immer wieder auffällt, sind diese blauen Akzente. Ne? Du hast halt unten in dem Frontkühlerbereich, also da, wo jetzt wirklich die Öffnung ist, so eine blaue Spange. Dann hast du im Bereich dort, wo der Lufteinlass für die Fronträder ist, so einen blauen Streifen drauf. Und du hast auch auf dem Heck immer wieder so überall so blaue Akzente, wo man halt sieht, ja, hier muss es sich eigentlich um ein E-Auto handeln.
Das ist Strom, blaues Strom.
Genau,
blaues Strom.
Anders geht es natürlich auch nicht.
Ja. Ich klicke ja gerade im Konfigurator so die Farben durch. Die blauen Akzente passen gut zu Silber und zu Weiß, auch bei Schwarz ganz cool und diesem Grau. Und wenn du bei Rot ankommst, dann willst du einfach brechen.
Ja, das macht einfach gar keinen Sinn.
Da muss man doch, also meinst du nicht, die haben das mal ausprobiert, ob das zusammenpasst? Anscheinend nicht. Habe ich beim Leaf damals auch gedacht. Der Leaf hat auch so ein paar Farbprobleme mit den Akzenten und der jeweiligen Metallfarbe.
Also den gibt es ja auch in anderen Antriebsformen, ja, und ja, blaue Akzente sind also elektrotypisch.
Ja klar, weil blau ja Strom ist.
Sind auch schon Farben rausgefallen, bevor überhaupt Autos kamen. Also ich glaube, das Pluto-Braun heißt es, glaube ich. Also es gibt ja mehrere Farben, wo die Autos alle gleich aussehen. Also ob du das Grau oder das Blau bestellst, wenn du 5 Autos nebeneinander stellst und es nicht ganz so hell in der Halle ist, dann siehst du den Unterschied nicht, ja. Ja, rot, ich weiß gar nicht, ob wir es bestellt haben.
Genau,
ich habe noch keinen gesehen.
Wie heißt unsere Farbe da? Wir haben ja so eine Art Petrol gehabt.
Ihr hattet einen blauen.
Genau, blau.
Wir hatten Petrol.
Gravity Blau Metallic.
Ja, also
sieht jetzt hier im Konfigurator blau aus, das Auto, wenn nicht gerade die Sonne scheint, ist es nicht blau. Ne?
Nee, ist nicht eher blau. Schwarz. Das wirkt sehr, sehr schwarz. Ja, also nicht sehr, sehr schwarz, aber sehr, sehr dunkelblau.
Sehr dunkel, ja. Ja, ist halt Schwerkraftblau.
Ah ja, okay.
Der sehr,
ja, das zieht so die Wahrnehmung für blau nach unten.
Aber wirkte gut, finde ich.
Ja, also ja. Schick. Die Farbe selber schick.
Ich mag ja die Namen, die Leute Farben geben. Finde ich toll. Hier so Seidensilber, Aluminiumsilber, langweilig. Gravity Blau, Aurora Schwarz.
Metallic.
Grafit.
Das war beim Honda
Schneeweiß. Runway Rot Metallic. Und Snow White Pearl.
Otto würde jetzt sagen, zum Wegrennen.
Aber, genau. Runaway Rot. Sehr gut. Jo, schön. Keine Ahnung. Was haben wir noch an Details über das Auto oder haben wir nur noch ein Fazit zu dem Auto?
Ja, es gibt schon noch ein paar Details. Also Kia gibt ja sehr lange Garantien auf ihre Fahrzeuge. Ne? Hier reden wir von 7 Jahre. Und dazu gehört der Antriebsstrang mit dazu. Ne? Mhm. Und was mich aber sehr überrascht hat,
die Werkstattintervalle.
Ich bin vom Hof gefahren, piep, in 1000 Kilometern Inspektion. So, und da habe ich raufgeguckt, warte, du hast gerade die 15.000 überschlagen.
Das Auto ist 5 Monate alt, glaube ich, 5,5.
Wahnsinn, ja. Also 15.000 Kilometer, ich sag mal so schnell, 5 Monate, du hast dann also zweimal.
Das ist auch das normale Leute, also die Autos sind ja bei uns nicht 100% ausgelastet, die E-Niros fast, aber dass die Leute halt gerne mit den Autos fahren und viel fahren, ja. Und dass das Auto das kann. Ja,
ja, und auf der einen Seite.
Ständig in die Werkstatt muss.
Ja. Auf der anderen Seite müssen an der Stelle hier zweimal, wenn du Pech hast, dreimal in die Werkstatt. Ne? Das, ja.
Ja, dann muss alles getauscht werden nach 15.000 Kilometer. Da müssen erstmal alle Flüssigkeiten neu und.
Mhm. Klar, neuer Cut rein.
Strom nachfüllen und alles, sonst fährt es auch nicht mehr.
Cut, also ich würde ja hauptsächlich wegen AdBlue oder sowas zur Werkstatt fahren.
Ja, das kannst du ja selber machen.
Ach so, ja. Nein, also.
Ja, das ist schon ein bisschen aus dem vorigen Jahrhundert, ne? Die Herangehensweise, fürchte ich.
Ja, warum machen die das? Ich sag mal, weil sie sowieso mit der Inspektion kein Geld verdienen, dann machen wir es halt einfach häufiger.
Also. Das Thema Inspektion können wir vielleicht nochmal grundsätzlich, also so, es gibt ja immer die Leute, ich habe 150 Euro bezahlt, ich wechsle den Händler. Also jetzt egal welches E-Auto, ja. Mhm. Da die Gegenseite sehen wir gerade bei Tesla, dass man dann keine Servicetermine kriegt und dass man 3 Stunden in die Werkstatt hat. Ja. Und,
ja.
Und nur noch, wer kein Smartphone besitzt, kann seinen Tesla nicht in die Werkstatt schaffen.
Mhm.
Und dass man geben und nehmen, also ich möchte auch einen Händler haben, der mir auch im Garantiefall zur Seite steht und mir nicht erst in 6 Wochen einen Termin gibt.
Mhm.
Und ich finde, man muss diese Dienstleistung angemessen honorieren. Und die wird man in dem Moment, wo es ganz, ganz viele E-Autos gibt, vermutlich nicht über einen Stundensatz honorieren können, sondern über eine Pauschale. So, also Tesla nimmt ja auch Pauschalen, oder jetzt nicht mehr, aber hat zwischenzeitlich mal Pauschalen genommen, weil die bei Tesla sehr hoch waren. Aber dass man überhaupt ein Händlernetz, die sich um die Autos kümmern, wenn die vielleicht mal älter werden oder ein Garantieproblem haben, muss man halt mal auch mal 200-300 Euro vielleicht bereit sein auszugeben, wenn ja nichts mehr kaputt geht an diesen scheiß E-Autos und wir aber wollen, dass sie uns welche verkaufen und dass sie nicht der Paketdienst bringt, der mir nichts erklärt zu dem Auto.
Ja. Allerdings. Ja, gut.
Seht ihr das auch so?
Ja.
Also, ich sag mal, prinzipiell Leistung, die gefordert wird, muss auch bezahlt werden, ganz klar. Und wenn man eine Leistung schlecht bezahlt, dann wird die Leistung schlechter. Das lerne ich auch immer wieder. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Erfahrung gemacht, dass E-Autos nicht nach 15.000 Kilometer in die Werkstatt müssen.
Natürlich nicht.
Also dann sollte man halt das Intervall entsprechend hochsetzen. Ich sag mal, die Koreaner, die brauchen da keine Angst vor haben. Die Fahrzeuge funktionieren halt einfach. Und ich sag mal so 2 Jahre 30.000 oder 2 Jahre 40.000, wo ist da das Problem? Im Transporterbereich, Fahrzeuge Heavy Duty wird es so gemacht. Und warum nicht bei einem E-Auto?
Ja, man muss natürlich sagen, dass sie auch softwaremäßig ja nicht sozusagen so wie Tesla ausrollen und dass ja meistens die Autos auch ein Software-Update kriegen, dass sie halt sehr jung im Markt sind und dass sie vermutlich noch ein bisschen Angst haben, die Autos so lange auf die Piste zu schicken.
Tja.
Übervorsichtig.
Übervorsichtig.
Ja, also man kann es natürlich von zwei Seiten sehen. Ne? Entweder tatsächlich übervorsichtig oder vielleicht auch nicht über, sondern einfach nur vorsichtig. Andererseits kommt es beim Kunden natürlich schon auch wie Abzocke an. Weil ja auch nichts,
ist ja nichts
notwendigerweise gemacht werden muss. Mhm. Ist nichts kaputt, da ist auch nichts, was echt gewartet werden müsste, aber du musst ja zur Wartung. Es ist halt schon, fühlt sich nicht gut an für einen Kunden, sag ich mal. Also jetzt nichts gegen die Händler. Das ist mir schon auch klar, dass das für die alles nicht einfach ist. Und ich glaube aber, für Autohändler war es schon immer nicht einfach. Die hatten schon immer.
Sicher wird es ein paar weniger geben, also dass wir nicht alle durchfüttern können, das ist jetzt ja auch
klar. Genau, und das, ja, und so leid es mir tut, das kann das Ziel halt auch nicht sein. Alles, was da ist, so zu behalten, damit es einfach so bleibt, weil es immer schon so war, das kann es einfach nicht sein. Das ist nicht immer schön, sondern meistens eher hässlich. Aber für jetzt aus Kundensicht, wenn ich dann lese, einmal im Jahr oder alle 15.000 Kilometer, bei der Zoe ist es auch so, die wollen dich auch jedes Jahr einmal sehen, frage ich mich dann schon, was wollt ihr eigentlich von mir? Das macht einfach keinen Sinn. Und dann, wenn du nicht siehst, dass irgendwas Sinnvolles damit angefangen wird, mit dem, was du da kaufst, oder mit dem Geld, das du da hinlegst, genau, dann fühlt man sich halt dann schon verkackeiert.
Lederpflege wäre noch.
Habe ich im Frank. Tja. Ansonsten gibt es, glaube ich, keine weiteren Details, zumindest nicht auf der Liste.
Nee.
Dann bleibt nur ein Fazit. Also Stefans Fazit würde ich sogar tatsächlich teilen, dass du am Anfang quasi schon gegeben hast bei der Kia e-Niro in einem Satz. Ne? So, wenn man was Geräumiges möchte, was Sparsames möchte, was nicht zu Teures möchte, was mit unfassbar großer Reichweite möchte, dann ist man da wohl ziemlich gut aufgehoben. Also ab nächstem Jahr wieder, weil dieses Jahr schwer zu haben.
Mhm. Man muss natürlich den geprellten, sage ich mal, Bestellern der ersten Stunde, also geprellt, weil sie halt lange warten müssen. Mhm. Es gab eine Preiserhöhung, sowohl in Österreich als auch in Deutschland von 1.000 Euro. Und dass man sein Auto halt 1.000 Euro billiger hat als jemand, der seins Holt bestellt. Mhm. Und wenn man ganz großes Glück hat, gibt es vielleicht noch eine App-Anbindung geschenkt. Ja. Mhm.
Ja, also mein Fazit, das teile ich am besten mal mit meiner Frau. Das Fahrzeug, was wir jetzt fahren durften, ist ja auch eins der teureren Sorte. Und sie hat gesagt, also bevor ich den e-Niro kaufe, kaufe ich dann doch lieber eher einen Model 3 Standard Range Plus.
Weil der Name so schön ist.
Nein. Ich denke mal, sie ist jetzt auch durch die Fahrten mit dem Model 3 so fix auf das Fahrzeug eingefahren, dass es halt einfach mehr Spaß macht. Mir hat das Fahren an und für sich mit dem e-Niro sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde ihn auf der Straße, wenn man so Kurven räubert, wie man es mit dem Model 3 kennengelernt hat, da merkt man dann auf einmal, wie schwer so ein Fahrzeug wirkt, wie schnell dann doch auch ein Batteriefahrzeug wanken kann. Also der ist doch schon recht weich. Und an der einen oder anderen Stelle fehlt halt so ein bisschen, also mir persönlich jetzt der Grip. Aber von dem Gesamtpaket her muss ich auch ganz klar zustimmen. Das ist ein tolles Auto, der hat ausreichend Platz, der fährt weit genug. Und ich sag mal, wenn er jetzt auch noch lieferbar wäre, ist das Ding ein No-Brainer eigentlich. Auf jeden Fall, der geht über den Ladentisch wie nix. Da muss ich wahrscheinlich einen ID auch sehr, sehr strecken.
Mhm. Ja.
Ja, ich finde ihn ziemlich unaufgeregt, dadurch, dass er einfach funktioniert. Also du bekommst, was du bekommst.
Das stimmt.
Zu einem, das ist jetzt eigentlich immer noch guten Preis.
Kein hoch emotionales Fahrzeug.
Nein. Tut einfach.
Du gehst einfach komplett unter in allem. Aber viele Leute finden das ja auch total okay. Ne?
Ja,
muss praktisch sein, muss sparsam sein. Ich glaube,
das sind die meisten Autos.
Darf nicht viel zu teuer sein. Das ist ein komplett praktisches Fahrzeug.
Mhm.
Wahrscheinlich würde man nicht dauernd dran rumpolieren, Fotos davon machen und auf Instagram posten, wie andere Leute das mit anderen Autos machen.
Andere Ladesäulen polieren.
Sowas machst du.
Ja. Wir hatten zu viele Fingertaps auf diesem blöden Display.
Ich erinnere, ja stimmt, am Hypercharger. Davon kann ich kein Foto machen, da sind Fingerabdrücke drauf.
Tja, Lappen holen und Display wischen. Ja, dann war auch der Kia wieder schön im Display.
Ja, ja, sehr schön. Jo, dann gibt es, glaube ich, an dieser Stelle nichts weiteres zu sagen. Kia e-Soul, demnächst auch bei einem Händler in Ihrer Nähe.
Demnächst. Oder noch früher bei Stefan und Next Move, ne?
Ja, stimmt. Du weißt bestimmt gerade auch auswendig, was man da für eine Woche oder so hinlegen muss, gerade für ein e-Niro, oder?
Es ist so, dass wir da relativ viel Geld für nehmen, glaube ich. Mhm. Ich habe es nicht, kannst du mal gucken, ich habe es nicht im Kopf. Ich glaube, es sind 490 vielleicht für eine Woche.
Mittelklasse. Ja. Scroll. Es sind für 2 Tage.
Ja, kurz ist immer ganz teuer bei uns, weil wir wollen ja Alltagserleben ermöglichen und nicht einmal Akku leer fahren. Das können Sie beim Händler machen.
Also in der Woche sind es 69 Euro am Tag.
Genau.
Also 483 Euro.
Genau.
Genau. Und da kann man dann 1000 Kilometer fahren in der Zeit.
Und Monat 1080.
Genau. Das ist jetzt noch für die einfacheren Varianten, für die Top-Modelle nehmen wir dann nochmal 10% drauf.
Mhm. Aber es ist alles inklusive, ne?
Versicherung ist inklusive. Die nächsten 9 Kias, die in die Flotte kommen, werden e-Souls sein. Mhm. Das weiß ich schon.
Da bin ich mal gespannt. Der ist ja hinten eigentlich nur kleiner. Also er hat einen kleineren Kofferraum.
Rückbank ähnlich, Kofferraum deutlich kleiner, aber hat halt den ich noch gebastelt habe, den tiefer gelegten Kofferraum, hat er halt schon Serie.
Den muss man dann auch mal ausprobieren. Wenn es soweit ist, liebe Freunde. Dann schließen wir das e-Niro-Thema ab und kommen zu unserem zweiten kleinen Deal in dieser Sendung. Wir hatten ja vorhin den Gutscheincode, damit ihr was einkaufen könnt, während ihr nicht Podcast hört. Und dann sind wir doch jetzt zuletzt in Wölfs in Österreich gewesen und haben da ganz viele Leute getroffen, die man sonst normalerweise nicht so persönlich trifft. Und dann standen wir, ich weiß gar nicht warum, wir haben Jakobs Auto auf den Stadtplatz gefahren zum Laden.
Abends dann.
Abends, samstags, abends, weil wir ja sonntags wieder nach Hause wollten und der braucht ja eine Weile, bis der voll ist. Ne? Kleiner Akku, aber da tropft es ja auch pipettenweise nur rein, der Strom.
Naja, nicht langsamer als der e-Niro.
Na gut, jedenfalls. AC. Also schon eher langsam, ein bisschen so wie das DSL hier bei mir zu Hause. Upload. Und wie auch immer. Ja, alles schrecklich. Und da haben wir mehrere Leute getroffen. Du standst rum, jemand, den ich nicht kannte, stand rum. Der Stefan Kohr, schöne Grüße an der Stelle, stand da rum. Und der hat mich dann gleich mal verknüpft mit dem Lukas von ChargeBuddy. Und wer ChargeBuddy nicht kennt, das ist sozusagen, wie soll ich sagen, so eine Art die digitale Ladescheibe. Kennt ihr die Ladescheibe?
Ja.
Ja, so die Art Parkscheibe, wo man drauf einstellen kann, wie lange man jetzt noch an der Ladesäule steht und lädt. Und die Jungs von ChargeBuddy rund um den Lukas, die haben das digitalisiert und haben eine App darum gestrickt und das Ganze funktioniert mit QR-Codes. Also ich lege mir nicht eine Ladescheibe ins Auto, sondern ich packe mir einen QR-Code dran an die Scheibe oder in die Nähe vom Chargeport oder irgendwo, wo es mir gerade gefällt. Und dann kann man mit der ChargeBuddy-App den Code scannen und dann hat man verschiedene Möglichkeiten. Ich kann als der Nutzer dieses Codes oder Besitzer dieses Fahrzeugs kann sagen, okay, ich lade jetzt bis dann und dann. Ich kann dem anderen die Möglichkeit geben, mich anzuchatten. Muss ich nicht, kann ich aber machen. Und so kann man dann eben in Kontakt treten. Denn wenn ich eine Ladescheibe habe, dann kann ich dem anderen zwar mitgeben, wann ich wieder da sein werde wahrscheinlich, aber der hat natürlich keine Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Also auf meiner Ladescheibe steht meine Handynummer und deswegen habe ich immer so ein bisschen schlechtes Gefühl, die da hinzulegen, weil ich mir auch nicht sicher bin, ob wirklich jeder, der an der Raststätte am Auto vorbeiläuft, meine Handynummer haben sollte. Ja, und das kann ich natürlich auch anonym haben, wenn ich jetzt das ChargeBuddy-Ding benutze. Ich kann es natürlich auch kombinieren, kann ich machen, wie ich lustig bin und wenn ich das gar nicht mag, dann muss ich es auch gar nicht machen. Aber wir haben uns da gut unterhalten, wir zwei, und er hat mir gleich eine Handvoll von diesen Stickern mitgegeben und dann sind wir im Nachhinein auf eine Idee gekommen, warum solltet ihr nicht auch solche Sticker haben? Und bei Sticker ist mir eingefallen, wir haben ja auch Sticker, wir nennen die Aufkleber und ihr bestellt ja immer wieder welche. Wir haben jetzt auch eine frische Charge bekommen, danke Malik fürs Produzieren lassen. Wir haben einige tausend von den kleinen Aufklebern und ebenso viele von den großen Aufklebern. Und Marcel kann das Postamt demnächst wieder eröffnen und wenn die Bestellungen reintröpfeln, dann werden wir Folgendes machen, wann immer ihr Clean Electric Aufkleber bestellt, kriegt ihr von uns gratis oben drauf einen ChargeBuddy QR-Code-Sticker Und andererseits, wenn ihr einen QR-Code-Sticker bei ChargeBuddy ordern wollt, dann kriegt ihr einen Clean Electric-Aufkleber dazu. Und vor allem kriegt ihr, wenn ihr den Promocode Clean Electric in Großbuchstaben benutzt, kriegt ihr gleich noch einen QR-Code-Sticker obendrauf, müsst ihr nicht bezahlen, kriegt ihn geschenkt und könnt ihn weiter verschenken.
All Caps.
All Caps, ganz wichtig. Alles weitere, chargebuddy.io. Könnt ihr hingehen, könnt ihr bestellen, kriegt ihr Kleber dazu und am Ende freuen sich alle, weil sie nämlich wissen, wann du zurück zum Auto kommst und dann können sie selber laden. So soll es sein. Das war es dazu, ab in die News-Ecke, Freunde. Ich habe gehört, es gibt Autohersteller, die ständig irgendwie die Preise für ihre Fahrzeuge, für die Pakete und so weiter irgendwie verändern und Leute finden das doof. Was ist passiert?
Finde ich doof.
Wie findest du das, Stefan?
Stefan ist ja jetzt einer, der macht das nicht wie normale Menschen, die alle irgendwie 3 bis 5 Jahre sich ein Auto kaufen, sondern du gehst dann doch eher gerne in die Vollen und bestellst mehrere Dutzend unter Umständen.
Ja.
Ja. Und wenn jetzt dann zum Beispiel bei Tesla jemand kommt und sagt, Model 3, die sind jetzt, weiß ich nicht, 5.000 € billiger als die, die du gekauft hast. Tut mir leid.
Shit happens.
Findet genau. Man dann nicht so geil wahrscheinlich.
Ja, es ist halt immer die Frage, ob man sie gekauft hat, finanziert oder geleast und wer das Restwertrisiko trägt. Und es gibt da draußen auch ein paar Leasinggesellschaften, die das auch nicht so lustig finden und entsprechend einpreisen, weil man da nicht weiß, was die Autos mal noch dann wert sind. Mhm. Und die, also am härtesten trifft es halt die Privatleute, die sie halt gekauft haben oder finanziert haben und die das Restrisiko selber tragen.
Mhm. Also in meinem Fall ist es so, dass man heute meine Version ja so gar nicht mehr kaufen kann. Mhm. Das heißt, Blue ja, also Deep Blue Metallic, 18 Zoll mit den Aero Wheels, also mit den Radkappen auch ja, aber man muss dann ohne Autopilot, also nur mit Tempomat, ne? Nix mit Radar und sonst wie, also nur mit Tempomat.
Spur halten kann auch der Einfache.
Spur halten kann er
aber nicht wechseln.
Auch nur im Notfall. Ansonsten ist es nur ein Vibrieren im Lenkrad.
Ach, ich dachte, er lenkt.
Nein, er lenkt nicht. Er lenkt, wenn du den Notfallassistenten einschaltest. Dann gibt er aber auch einen Piep und eine Warnmeldung von wegen, ich habe jetzt im Notfall eine Spurkorrektur vorgenommen. Da gibt es eine Meldung. Sollte man nicht benutzen, um die Spur zu halten. Also das ist auch nicht
also
so.
Also wir reden jetzt über dieses aktuelle
über mein Model, ach so, über mein Model 3 ohne Autopilot, also ohne einfachen Autopilot und ohne Full-Self-Driving-Option. Ja, Spurhalteassistent ist letztendlich ein Passiver mit einem Vibrieren im Lenkrad und ein bisschen was in den Lautsprechern. Und diese Version kostete halt damals so um die 57.000 €. So, und ich kriege heute das gleiche Fahrzeug mit einfachem Autopilot für, glaube ich, über 3.000 € weniger. So. Ich darf natürlich nochmal 3.100 € oben drauflegen, wenn ich auch den einfachen Autopilot haben will und weitere 6.300, wenn ich das Full Self-Driving haben will. So, und ähnlich haben sie es dort halt auch mit den Performance-Modellen gemacht. Ja, heute kostet das Performance-Modell schlappe 55.390 €, ich sag mal aufwärts, wenn es dann um Räder, Batterien und sonst wie, Farbe und sonst wie geht. Im Vergleich zu jetzt sind es 9.200 € weniger.
Das und wenn es ein weißes ist, ist es nochmal 1.000 € mehr, ne?
Wahnsinn. Ja.
Also dann 10.000 € weniger, das ist dann auch schon nicht mehr lustig, ne? Für die, die dann, das Auto schon haben.
Ja, und da kann man dann halt auch mal ganz lieb und höflich 2, 3, 4 Mal die Woche Tesla anschreiben und fragen, ob man vielleicht doch den einfachen Autopilot für die Early Adopter einfach mal freischaltet. Aber auf dem Ohr sind die taub und auf den Fingern blind. Also
zumal es ja auch schon Screenshots in den sozialen Medien damals gab, dass das jeweilige Upgrade zur höheren Stufe für die Besteller aus der ersten Runde eigentlich kommen sollte, gratis. Mhm.
Ja,
da gab es ja auch diese Demo mal in Tilburg, wo da Holländer und Belgier, glaube ich, den Werkseinfahrt blockiert haben. Aber ich, ja, das ist schwierig. Also vor allen Dingen, für wer das Auto 5 Jahre fahren will, für den ist es nicht so schlimm. Aber wer auf ein Model Y oder Y dann vielleicht dann wechseln will, für den ist das nicht so schön.
Also ich habe ja jetzt sowieso vor, das Model 3, also mindestens so lange zu fahren wie meine Zoe. Die Zoe bleibt in der Familie, sagen wir es so. Ich fahre sie sehr, sehr wenig noch. Aber ich habe 8 Jahre geplant und da ja, da wird es mir jetzt nicht so wehtun, aber wenn jetzt jemand wirklich, wie du schon sagst, hier Restwertrisiko beim Kunden liegt und da fehlen dann auf einmal 2.000, 3.000 oder 4.000 Euro nach 3 Jahren schon, das tut dann halt echt weh.
Nach 6 Monaten.
Oder nach 6 Monaten dann schon, ja. So, natürlich haben sie bei den bei der Klasse höher auch zugelangt, ne? Also das kleine Modell vom Model S und X, also sprich diese Standard-Range-Version gibt es ja dort nicht mehr, ne? Es gibt ja bloß noch die, ja, was ist das, maximale Reichweite?
Reichweite nennt oder sich das? Performance.
Genau. Und damit steigt das Model S von 78.300 Euro alter Preis auf 86.800 Euro neuer Preis. Und Model X von 83.200 auf 91.700. So, und ja, was haben sie noch gemacht? Die Performance-Varianten haben sie nochmal angepasst. Damals gab es halt P-Modelle und dann gab es P90D, 100DL-Modelle mit dem Ludicrous-Mode. Und für diese Option hat man damals auch noch zusätzlich Geld bezahlt.
Und zwar ordentlich.
Ordentlich, genau. Und jetzt gibt es halt die Performance-Variante nur noch mit Ludicrous-Mode. Mhm. Ja, und sind dann dafür auch nochmal teurer geworden. Also sprich, das Performance-Modell ist teurer geworden, aber das Performance-Modell mit Ludicrous-Mode in Summe ist billiger geworden.
Genau, weil Ludicrous beim Model S 9.800 Euro gekostet hat und beim X 9.200. Das ist jetzt schon nicht nichts, ne?
Nein, da kaufen sich manche andere
für ein sehr luxuriöses Feature, ne? Aber ein entsprechend luxuriöser Aufpreis.
Ja. Ja, man reduziert damit natürlich wieder so ein bisschen die Modellvielfalt, ne? Und wahrscheinlich dann auch Produktionskosten. Vielleicht kann man damit auch noch Geschwindigkeit bei der Produktion erzeugen. Höher legen. Tja.
Ja, bei S und X ist, glaube ich, gar nicht, wird nicht so krass viel produziert, oder? Wird hauptsächlich Model 3 produziert, verkauft, ne?
Ja, in der Masse natürlich schon. Zusammen,
glaube ich, 100.000 im Jahr.
Ja, die Frage ist halt, was wollen sie damit erreichen? Ich sag mal, ist die Nachfrage so weit gesunken, dass man die Fahrzeuge so weit günstiger machen muss? Ich weiß es nicht. Also auf der anderen Seite, sie kreieren zwar deutlich mehr Umsatz, aber was hat das letzte Quartalsergebnis gezeigt? Es ist trotzdem wieder ein Minus bei rumgekommen, ne?
Also die sind ja, S und X, der Einstiegspreis ist gesunken, aber man kriegt ja auch mehr Leistung. Es gab ja bisher nochmal sozusagen ein vermutlich softwarekastriertes Long-Range-Modell im Bereich Model S und X und das ist halt weggefallen und dadurch ist der Einstieg höher geworden, aber man kriegt ja auch sozusagen nur noch maximal als Reichweite. Mhm. Und der Grund, der dahinter steht, könnte sein, dass sie jetzt nicht mehr bereit waren, diese 20% Akku zu verschenken.
Ja, das hat eigentlich noch nie Sinn gemacht.
Und zu sagen, dann höchstens, wenn man sich später noch das Geld holen will vom Kunden,
ja.
Wenn er einmal angefixt ist oder wieder ein bisschen was im Sparschwein gelandet ist.
Wahrscheinlich rausgestellt, dass es zu wenige machen. Mhm. Dann ist es
und dass man sagt, wer ein S haben will, der muss es auf den Tisch legen, ja, oder nix.
Mhm. Natürlich auch so ein bisschen die Differenz zwischen dem Premium-Segment und dem niedrigeren Premium-Segment zu erzeugen.
Gut, weil jetzt
sonst hast du am Ende das gleiche Fahrzeug und bekommst momentan zumindest beim Model 3 schon eine sehr gute Technik auch.
Die Frage, die sich mir dann stellt, warum macht man dann das Model 3 Performance so um so viel billiger? Also das erschließt sich mir überhaupt nicht.
Das ist Preispolitik, da blickt man manchmal gar nicht durch.
Also vermutlich steckt da halt in der Preisdifferenz extrem viel Marge drin. Ja. Mhm. Und sie wollen halt jetzt über Stückzahl sich die Marge holen und nicht mehr im einzelnen Fahrzeug. Es war ja auch Anfang des Jahres diese monströse Preissenkung von 50.000, 60.000 Euro konfigurationsabhängig für die Performance-Modelle. Und bei dem Model 3 scheint da offenbar so viel rote Bremssättel, Carbon-Spoiler und 20 Zoll Räder, die sie sich gut bezahlen lassen. Und also im Einzelstück gut bezahlen lassen. Und wenn man jetzt guckt, wenn man allein, dass die 20 Zoll Räder im losen Verkauf vielleicht 2.000 Euro Differenz machen zu 18 Zoll und Performance ja noch 4.000 Euro mehr kostet, 2.000 hast du schon für die Räder. Dann kriegst du den Spaß für 2.000 Euro, wenn man so will.
Das ist schon, ja, Wahnsinn. Also ich bin ja immer noch der Meinung, man braucht das P-Modell nicht.
Also, das vorhin wieder gemerkt.
Ja, also wenn der Jakob immer wieder neben mir sitzt, boah, der ja, dann weiß ich halt einfach, du brauchst es nicht. Und wenn du dann
ich
halt,
kann von einem Lied singen.
Und wenn du dann halt mal an der Ampel stehst und selbst Motorradfahrer einfach mal zersägst, ne, dieses auch drauf anlegen.
Die wollen das auch nicht gut.
Die finden das dann auch nicht gut.
Die meisten nicht.
Die müssen dann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit dich dann trotzdem noch überholen, weil sie vorher gekränkt worden sind. Und ja, mit einem P-Modell, ja gut, da hätten sie es zum Überholen nicht mehr geschafft, aber Es ist nicht nötig.
Das heißt ja nicht umsonst Ludacris.
Ja, aber ihr wisst ja, es geht ja nicht darum, dass es nötig ist. Es geht ja darum, dass du schneller oder toller oder größer oder die dickere Brieftasche hast oder sonst irgendwas.
Elektro kann es, ja.
Es geht darum, sich zu differenzieren. Das war bei Autos schon immer so. Es gab immer schon eine sportliche Variante. Ob das bei Audi die S-Modelle sind, ob das Abt ist oder die M-Modelle bei BMW oder die AMG-Modelle bei Mercedes und so, Leute wollen das. Die, die sich das leisten können, die wollen schneller und besser sein als die, die sich nicht leisten können. Das war schon immer so.
Und natürlich hast du auch einen Ticken weniger Reichweite, aber das Model 3 ist ja so reichweitenstark, dass das jetzt nicht so sehr ins Gewicht fällt. Mhm.
Ja, ich glaube, darauf kommt es dann häufig nicht an. Bei den früheren Performance-Modellen war es ja auch so. Die haben halt dann mehr Sprit verbraucht und mussten öfter tanken. Ja. Was soll's? Wir haben doch unendlich viel Öl, kein Problem. Ja, eine kleine Side-Note noch Richtung Tesla. Ist jetzt gerade bekannt geworden, dass du gebrauchte Model S und X kaufen kannst, die immer Free Supercharging hatten. Also nicht alle, sondern du kannst welche kaufen, die Free Supercharging hatten, bis Tesla sie zurückgenommen hat, als gebraucht verkauft, und zwar ohne Free Supercharging. Schön aufpassen, Leute, wenn ihr gebrauchte S und X kauft, am besten vom Privat. Denn ich glaube, das ist der Unterschied. Die du bei Tesla kaufst, die gehören Tesla. Mit denen können sie machen, was sie wollen. Da können sie sagen, ja, hat jetzt kein Free Charging mehr. Und wenn du es von privat kaufst, dann ist es, glaube ich, nicht so easy, das zu machen. Wobei,
musst du allerdings Stefan auch hat, warten, bis du deinen Account umgeschrieben bekommen hast.
Das kann schon mal ein paar Wochen dauern. Aber macht ja nichts. Wir haben ja hier eine gute Auffangschale für Referral Codes bei unserem Referral King hier neben mir. Der kann ruhig weiter fleißig sammeln. Kein Problem. Wir fahren ja dann alle mit dem Roadster, also ist alles cool. Ja, oder war das nicht so?
Der Roadster-Status ist im Account nicht mehr ersichtlich.
Ich weiß das nicht. Das in meinem Account steht, sie haben kein Auto.
Das war ein Geldvernichtungsprogramm, also ja. Das zumindest für Europa, auf die bestehenden, nicht Bestellungen, sondern Reservierungen, den Leuten sozusagen, also den YouTubern da überall noch zwei, drei Roadster hinterher zu werfen. Mhm. Das war halt ein Fehler, den sie da gemacht haben.
Komisch, dass sie das nicht gemerkt
haben. Den sie dann irgendwie haben laufen lassen oder dass sie das Model 3, sie hätten es ja nicht nehmen müssen. Ja, es wäre ein gutes Instrument gewesen, weiter S und X noch, also margenträchtige Fahrzeuge zu platzieren. Mhm. Und die Grätsche war so hart, dass sie jetzt erstmal den Status rausgelöscht haben und jetzt sich mal noch zwei Jahre überlegen können, ob sie Versprechen aus der Vergangenheit erfüllen oder nicht. Ja.
Die produzieren einfach gar nicht. Problem also gelöst.
Also ich rechne nicht damit, dass halt die YouTuber mit den dicken Roadster-Konten halt zwei Roadster kriegen oder drei. Rechne ich einfach nicht mit.
Ich frage, was hat das für eine rechtliche Basis, das Ganze?
Ja, macht oder an sich auch.
Vergraut du dir damit einfach nur die Leute?
Vergraut man sie sich? Ich glaube nicht. Also Tesla-Fahren
ist. Es ist halt. Also wie mit den. Wir haben es ja gesehen, die Preissenkungen, die haben sie überlebt, die massive, da gab es ja einen Riesenaufschrei, ja. Und Supercharger-Preise hoch und runter und sie machen sie erstmal heftig hoch, dann gibt es einen Aufschrei und vier Tage später wieder runter und die Welt ist in Ordnung, aber man hat doch eine Erhöhung durchgesetzt und die nicht ausgelieferten Roadster würde man sicher auch überleben als Unternehmen und vielleicht eine Ausrede finden und wenn es ist, dass das Unternehmen pleite geht, wenn man die Autos ausliefern würde, wollt ihr denn das, ja? Aber also ich will nicht sagen, dass sie das nicht tun, dass sie die nicht ausliefern, ja. Aber
vor allem die Gruppe der Leute, die zwei Roadster bekommen sollen, ist ja auch relativ gering oder klein.
Und alle anderen kriegen ja, die nur anteilig Punkte gesammelt haben, entsprechend Rabatt auf die Fahrzeuge. Ja.
Immerhin, ne?
Und das ist ja sozusagen das, was die 10, 20 Roadster, die da zu 100% weggehen, das ist ja nur die Spitze des Eisberges.
Also wenn ich, wenn dieses Referral-Programm, ich sag mal, so eine Wunschsektion wäre, ne? Also mir geht es jetzt nicht unbedingt um ein neues Auto oder Rabatt bei einem weiteren Tesla oder so, aber ich sag mal so dieses Thema, was wir vorher hatten mit den Winterrädern, mit den Felgen, ne? Die sind halt teuer. Wenn man da nochmal sowas einbaut, die Tesla Powerwall oder der Wall Charger, sind halt auch tolle Instrumente, finde ich, um Kunden auch bei Laune zu halten. Also ich würde gerne so ein, zwei Referral kurz umwandeln an der Stelle. Würde ich gerne wollen, weil ich werde die Kilometer, die mir da jetzt gerade im Account stehen, die werde ich in den nächsten 10 Jahren nicht wegfahren können. Das geht, kriege ich nicht hin.
Ja, du lädst ja auch immer an Säulen,
die schneller sind.
Genau.
Und die was kosten.
Ihm ist ja sein Supercharging nicht schnell genug.
Naja.
Ja, keine Ahnung. Man kann natürlich auch nützliche Sachen machen.
Ja, also ich kann an der Stelle nur nochmal sagen, vielen Dank an alle Leute, die den Referral-Code benutzt haben. Ich bin nach wie vor nachhaltig beeindruckt Und ja, freue mich für jeden, der es zu einem Tesla geschafft hat, weil die werden sich auch freuen, sofern sie halt nicht in die Werkstatt müssen.
Ja, passt auf, dass nichts kaputt geht.
Ja.
Hat Stefan vorhin mal gesagt.
Fahrt sie mit Liebe und macht sie nicht kaputt.
Wenn was kaputt geht, dann ist es nicht mehr witzig. Kann schon mal lange dauern, ne?
Kann schon mal lange dauern, ja. Und leider dauert es immer lange oder fast immer. Also sobald mehr als zwei Ersatzteile gebraucht werden, dauert es immer lange.
Mhm. Naja. Okay, beschließen wir das Tesla-Thema und schauen mal zu einem ganz anderen Hersteller, den wir im Bereich Elektromobilität gar nicht so häufig antreffen. Wobei es ja eine gewisse Schnittmenge mit Tesla gibt, wenn man an den ersten Roadster denkt. Die Rede ist von Lotus. Und jetzt machen wir was wir eigentlich lange nicht gemacht haben, was ich auch immer gar nicht so geil finde, nämlich über Autos reden, die es gar nicht gibt. Erstmal für den Moment. Aber der hat es auf meinen Bildschirmhintergrund geschafft und deswegen müssen wir über den reden. Weil es ist halt schon, das ist schon ein ziemlich heißes Ding. Die Rede ist vom Lotus Evija. Ich habe tatsächlich extra nachgeguckt, wie man das ausspricht, damit ich es nicht falsch mache, denn Leute mögen nicht, wenn wir Sachen falsch machen. Und der ist das erste britische vollelektrische Hypercar. Damit kann man sich natürlich jetzt auch rühmen. Macht überhaupt gar keinen Unterschied und ist auch völlig egal. Aber das ist das Erste, was man sieht, wenn man auf die Webseite geht bei Lotus und sich das anschaut. Und vielleicht mal so zu den Eckdaten. Also Hypercar sagt es, glaube ich, ganz gut. Das ist ein Fahrzeug mit 1470 kW. Das sind, um sich eine Idee davon zu verschaffen, 2000 PS. Und damit wird es wohl das stärkste elektrische Serienfahrzeug werden, falls nicht vorher noch einer um die Ecke kommt und sagt, was, dieser Evija, der soll stärker sein als unser, ich sag mal, Tesla Roadster zum Beispiel, da müssen wir noch was machen, lass mal Raketen dran bauen. 1700 Newtonmeter Drehmoment hat das Fahrzeug, das heißt, der dürfte relativ stark abgehen, wenn man damit losdrischt, und zwar von 0 auf 100 in unter 3 Sekunden, haben wir schon mal gehört, aber 0 auf 300 in unter 9 Sekunden, das ist doch mal eine Ansage, Freunde.
Wahnsinn.
Bin gespannt, ob sie das realisieren können. Zum Thema Drehmoment haben sie auf ihrer Webseite einen ganz netten Vergleich dazu geschrieben. Würde jetzt ein Lotus Evija ein Seilziehen machen, dann könnte er gegen 4 Lotus Evora Sport, das sind 3,5 Liter V6 mit 410 PS, trotzdem gewinnen. So viel Macht hat das Ding.
Oh. An Leistung, aber ich vermute, wenn ich da, darf ich das Gewicht schon sagen, 1680 Kilo, dass ja, die langsamen 3 Sekunden, muss man ja fast sagen, dem geringen Gewicht geschuldet sind, vermutlich.
Denke ich auch.
Ist ja langsamer als ein Model S.
Mhm. Mhm.
Aber dann, wenn er einmal dreht, dann eben auf 300, dann...
Genau.
Fliegt da auch.
Wir wissen ja, also da ist in den technischen Angaben habe ich keinen Hinweis über, keine Ahnung, ein Mehrganggetriebe oder sowas gesehen.
Würde Sinn machen.
Würde Sinn machen, aber das stand jetzt nicht dabei, dass er mehrere Gänge hätte.
Wiegt zu viel.
Ja, und vor allem würde eben seine Anfangsgeschwindigkeit darunter leiden, dass er einfach 300 oder über 300 km/h letzten Endes erreichen will. Dann hast du halt eine Übersetzung, da bist du eben auf den ersten 100 km/h nicht so schnell.
Sicher beide Effekte.
Genau.
Gut, auf der anderen Seite, du hast so viel Drehmoment am Anfang, das muss weggeregelt werden, sonst ist der Grip einfach nicht da.
Ja, es gibt und physikalische Grenzen.
Genau, und dann machst du halt einfach das Getriebe so lang, dass, ich sag mal, das Anfangsdrehmoment vielleicht nicht so dramatisch ist. Wobei ich jetzt den Vergleich da oben mit den 4 seilziehenden Evoras, ich sag mal, du kannst als Fliege keinen Elefanten wegziehen, auch wenn du die 10-fache Leistung von dem hast.
Das sind nur Leistungsdaten, glaube ich.
Genau, genau. Das geht nur um die Leistungsdaten an und für sich. Also wenn du wirklich ein Seilziehen machst, Grip. Dann ziehen die 4 mit 410 PS den einen mit 2000 PS weg, weil er halt einfach zu leicht ist.
Der bräuchte Zusatzgewichte, die er bei 100 km/h dann abwirft.
Batterien.
Und die fliegen dann wieder auf die Erde zurück und landen selbstständig.
Okay, ich glaube, sie wollten nur verdeutlichen, dass das Auto sehr stark ist.
Ja.
Ja, weil das Gewicht hat der Stefan jetzt gerade schon gesagt, 1680 Kilo, das erreicht man nicht einfach, wenn man ein Fahrzeug aus, keine Ahnung, Alu oder Stahl baut, sondern der hat ein hübsches Carbon-Monocoque und ist damit, ein weiteres Zitat von der Website, the world's lightest production EV Hypercar. EV Hypercar, ganz wichtig in dem Zusammenhang. Ich finde den auch aerodynamisch spannend. Er hat natürlich keine normalen Außenspiegel, sondern Kameras. Was dabei aber ganz interessant ist, ich scroll hier mal kurz runter, damit ihr das sehen könnt. Die sitzen im Kotflügel hinter den Vorderrädern, die Kameras, und fahren da raus, wenn du das Auto anmachst.
Ach krass.
Lustig.
Das ist schon mal eine ganz andere Idee.
Das heißt, das sind die Dinge, die man sich als erstes abfährt, wenn man
300 km/h fährt, ja.
Weil ich sag mal, wenn man so manchmal noch so ein bisschen einparkt und guckt, ob man mit dem Spiegel da noch vorbeikommt, die sieht man ja nicht. Die
aber so ein Auto parkst du doch nicht ein. Das lässt du einfach auf der Straße stehen.
Ah ja.
Okay. Alle werden ehrfürchtig darum herumfahren und niemand wird sagen, um Gottes Willen, guck mal, der Spack, sondern die werden sagen, ach du Scheiße, was für eine heiße Karre, sofort Foto machen.
Und bei 250 km/h gehen die rein, weil dann kommt nichts mehr von hinten.
Meistens.
Sehr schön. Apropos hinten, hier auf dem Bild auch gerade schön zu sehen, ich sagte ja aerodynamisch interessant, nämlich finde ich die Rückleuchten auch krass. Sehr interessant, denn die sind sozusagen innen hohl und die sind
luftdurchströmt.
Für die sich damit auskennen, die funktionieren wie ein Venturi-Kanal. Die erzeugen unfassbar viel Anpressdruck dadurch und machen quasi einen Heckspoiler damit überflüssig. Das ist das, was man in der Formel E jetzt macht. In der aktuellen Saison haben wir jetzt Autos gesehen, die keinen Heckflügel mehr haben. Die funktionieren auch über diese Venturi-Kanäle. Die erzeugen so viel Anpressdruck, dass du keinen Flügel mehr brauchst. Mhm. Und da haben die sich gedacht, ja, jetzt haben wir hinten die schönen Kanäle, was machen wir damit? Ja, machen wir ein LED-Licht drumrum und es sieht einfach unfassbar gut aus. Also ich bin wirklich schwer angetan von dem Teil. Es ist komplett bescheuert, ich weiß, aber es ist echt schön. Gefällt mir gut. Genau, schön Laserlicht von Ostrahmen, wie sich das gehört. Natürlich Over-the-Air-Updates und es gibt eine Smartphone-App. Ne? Wow. Ist kein Kia. Okay,
dann nehme ich den.
Ich komme nachher noch zum Preis.
Ah, okay.
Muss eine alte Frau lange für stricken, hat meine Oma immer gesagt. Genau, wird stark personalisierbar sein. Da gehe ich jetzt nicht so drauf ein, weil mich das immer total langweilt. Und was ich wieder interessant fand, was wieder so komplett bescheuert Marketing-Bla ist, und zwar habe ich drüber nachgedacht, was denn Evija für ein Name ist. Und sie haben es tatsächlich erklärt, woher das kommt mit Evija. Das kommt letzten Endes, es leitet sich ab von Eve, also Eva, so die erste Menschin, und spielt eben darauf an. Sie sagen, the first in existence. Ja, also das ist das erste vollelektrische Lotus-Made Hypercar letzten Endes. Und Lotus hält das auch total für angemessen, so irgendwie the first dazu zu sagen, weil es halt, weil Lotus dafür bekannt ist, eben pionierhaft zu sein in der Autoproduktion und im Motorsport. Ja, also wenn man in die 70er Jahre zurückguckt, dann kann man das vielleicht sagen, in den letzten, also in der Zeit, in der ich ein sehr aufmerksames Leben geführt habe, was so mitbekommen habe, was in der Welt passiert, ist Lotus irgendwie so eher so, ja, weiß nicht. Der CEO von Lotus, Mr. Phil Popham, hat gesagt, Evija sei der perfekte Name, denn es ist das erste neue Auto von Lotus als Teil der Geely-Familie. Ah, also okay. Die gehören auch zu den Chinesen. Und das weiß ich jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, das darauf zu beziehen und ob das jetzt besonders toll ist.
Du meinst, aber, ob das marketingtechnisch zieht.
Ja, also hat mich ein bisschen runtergezogen, aber ist egal, nicht so wichtig. Ja.
Was mich jetzt gerade runtergezogen hat,
ist
der Preis.
Ja, ja? Da komme ich gleich zu.
Da habe ich erst gedacht, Mensch, ist ja billig.
Genau, steht halt britische Pfund dahinter, ne? Darf man nicht vergessen.
Ja, nee, und dann habe ich ganz nach vorne geschaut und dann stand da Anzahlung.
Genau, dann fangen wir doch mit der Anzahlung an. Man kann das Auto vorbestellen für eine Anzahlung von 250.000 britischen Pfund. Das sind, Stand, als ich das eingetragen habe vor ein paar Tagen, 280.193,18 €. Und dann kommt ja am Ende der Kaufpreis, da ist die Anzahlung natürlich abzuziehen, aber der Gesamtkaufpreis sind 1,7 Millionen britische Pfund. 1.905.802 €.
Ja, und damit sich das Auto rechnet, baut man halt
nur 130 Stück davon.
Wahnsinn.
Ja, kann man, also der Produktionsbeginn soll 2020 sein. Wenn ihr jetzt die Kreditkarte noch nicht gezückt habt, dann aber schnell, die sind schnell weg.
Haben wir denn eigentlich was zum Akku gesagt? Wie weit kommt man denn mit so einem Ding?
Ja, der Akku.
WLTP.
Der Akku hat jetzt 70 Kilowattstunden, 400 Kilometer WLTP. Nicht, wenn du die ganze Zeit 300 fährst.
Ach so.
Aber immerhin kommt dann von hinten nichts mehr.
Ja.
Also ich bin ja in meinem ganzen Leben nur einmal 300 gefahren, 302, um ehrlich zu sein. Und das hat auch nur wenige Sekunden gedauert, weil das war einer der stressigsten Momente in meinem ganzen Leben. Ich weiß nicht, wie oft man das machen will. Das ist schon eher wirklich was.
200 nerviger.
Ja, also im Straßenverkehr. Ne? Wenn du jetzt Nordschleife auf der langen Gerade irgendwie mehrere Kilometer Zeit hast, da 300 zu fahren und da ist auch sonst keiner außer dir, dann macht das vielleicht Spaß. Aber auf der Autobahn ist das ganz schrecklich, weil du hast das Gefühl, du kannst gar nicht. Wenn du siehst, dass da vorne auf deiner Spur was ist, dann ist eigentlich schon zu spät zum Bremsen. Also ich weiß nicht, finde das nicht so gut. Muss man nicht machen. Das Ding mit dem Beschleunigen ist eher sowas für mich.
Mhm.
Ne, Marcel?
Ja, für mich auch.
Ja, ich weiß.
Ja. Also ich habe da immer so Passagiere bei, die lassen auf einmal ihr Handy fallen oder haben dann auf einmal Nacken oder Rücken oder ja, keine Ahnung.
Nacken und Rücken habe ich nicht, aber ich habe mich schon mal beim Trinken bekleckert, weil er gemeint hat, okay, jetzt trinkt er, jetzt gebe ich mal richtig Strom hier.
Ja, vor allem hat es ja auch mal wieder angekündigt, so, jetzt, oh, lass mich doch mal,
ja,
so. Und dann sitzt er die Tasse an und dann gleich nochmal einen kurzen Stoß. Ja, das hat schon Spaß gemacht.
Ja, das klingt jetzt so, als würde ich mit feinem Porzellan-Teechen in deinem Auto trinken. Es war mehr so ein Thermo-Kaffeebecher, ne?
Mit Schnabel.
Das wär,
also was man auch einführen kann, das nicht kleckert.
Ich werde nur noch mit Strohhalm trinken in deinem Auto. Ja, schrecklich.
Tja.
Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also völlig daneben das Auto, aber ich fand's irgendwie sexy. Deswegen haben wir drüber gesprochen.
Schaut von vorne irgendwie so ein bisschen aus wie der Ferrari LaFerrari.
Lass mich gucken. Tatsache. Ja, hat was Ferrarieskes. Das liegt aber daran, dass das halt auch einfach so, das sind schon typische Supersportwagenzüge einfach, ne? Kompakt, flach, breit, riesige Räder, flache Kabine und natürlich entsprechend vorne schön Air Intake. Wobei er das nicht nimmt, um seinen Motor zu kühlen, sondern um es einfach durchzujagen, um Anpressdruck zu erzeugen.
Aber trotzdem Spoiler.
Ja. Ein Ein- und
Dann ist er wahrscheinlich hier eingefahren.
Genau.
Auf dem Foto, ja.
Genau. Der hat schon trotzdem Spoiler.
So braucht man ja auch.
Ja, vielleicht ist das einfach, ne, da sieht man die Potenz vom Fahrzeug besser, wenn er einen Spoiler hat.
Stefan, so als 2-Meter-Mann, passt man da rein?
Also,
schon. Müsste
ich mal eine Probefahrt anfragen.
Ja, genau.
Du kannst halt nicht mehr lenken dann, aber reinpassen.
Also I8 muss man sich schon ein bisschen reinhangeln. Das ist ja allgemein bekannt, dass wenn man groß oder breit ist, dass es da nicht so einfach ist, weil auch die Einstiegshürde sozusagen in der Breite, die erstmal überklettert breite werden
Schwelle,
muss, relativ breit ist. Ja, das wird vermutlich aufgrund der Sicherheitsanforderungen vielleicht hier ähnlich sein. Man sieht es jetzt auf den Fotos nicht, aber macht ja auch Sinn. Mhm. Ja, also, dass man da, ja, es ist ja kein 130 Leute müssen sich finden.
Ich glaube, das geht. Von den 130 Leuten sind 80 irgendwie Scheichs und die anderen.
Die fahren das gar nicht, die haben es dann einfach.
Nö, das steht einfach in irgendeinem Hochhaus und der hat auch einen extra Aufzug, mit dem er die 100 Stockwerke hochfährt, seine Autos. Und die fährt er auch nur runter, wenn die geputzt werden. Da kannst du nicht im Showroom machen, der ist ja dann nach schmutzig.
Darfst halt nur eins nicht machen, ne? Du darfst nicht mit Diesel in die Nähe des Autos lassen.
Genau, wenn der nämlich ins benachbarte Hochhaus muss, dann fährt er einfach aus dem Fenster. Ihr kennt es wahrscheinlich.
Ich dachte, das kommt irgendwie ein Witz mit Diesel oder so.
Nee, das war Fast and Furious 8.
Ja,
30.
Unfassbar, wie lange sich die Serie gehalten hat. Ich meine, diese Filmserie. Diese 8-teilige Trilogie. Ey Marcel, lass mal über Motorräder reden.
Ja. Auch über schnelle Fahrzeuge.
Ja, so ganz so schnell ist sie nicht, aber sie beschleunigt sehr schnell. Und zwar rede ich jetzt hier von der Harley-Davidson Livewire. Wir haben die ja schon öfters mal in unseren Folgen gehabt. Nun ist sie ja doch schon näher als erwartet. Also ich hätte Tatsache erst so spät 2022, 2023 Echt? Vielleicht erwartet. Ja.
Echt?
So spät. Weil die ersten, ja, als man angefangen hat, über das Fahrzeug mal nachzufragen und so eine Testfahrt auf den Rollenprüfstand und so zu machen, wo es dann hieß, ja, das Fahrzeug kommt aktuell vielleicht gerade so 60 Kilometer weit, da habe ich gedacht, wenn die so weitermachen, dann ist in den nächsten 5 Jahren nichts. Und ja, jetzt soll ab Spätsommer diesen Jahres in den USA und den meisten Ländern Europas das Fahrzeug bestellbar bzw. Zu erhalten sein. Reichweite, jetzt doch keine 60 Kilometer, sondern 235 Kilometer.
Wow, das ist ja
tourentauglich. Tatsache so, die normalen Verbrenner-Harleys mit ihren kleinen, was haben die drin, 17-Liter-Tank, wenn viel, ansonsten wahrscheinlich eher so 10 bis 13-Liter-Tank, die kommen ja eh nicht weiter, also 200 Kilometer ist bei denen wahrscheinlich auch schon Schluss. Offiziell gibt es hier anscheinend auch so eine Art WLTP für Motorräder, nennt sich WMTC, World Motorcycle Test Cycle. Klingt komisch, ist aber so.
Motorcycle Test Cycle.
Genau. Der brachte halt eine Reichweite von 98 Meilen oder 157,7 Kilometer. Mhm. Wenn man jetzt mehr in der Stadt unterwegs ist oder mehr Landstraße, wo man die Teile halt nicht so krass schnell fährt, mag man die vielleicht auch überschreiten können. Ja, als Kaffee-Racer mal schnell irgendwo hinfahren, Kaffee trinken, wieder zurück, mag es ausreichen. Ne? Lange Touren.
Oder?
Ja, was so, Motorradfahrer gängigerweise machen. Ne?
Ja, eben.
Spaßfahrten. Der Weg ist das Ziel.
Spaßfahrten, ja, ganz einfach. Ja, auf einer Harley willst du keine langen Touren sitzen.
Die Geschichte habe ich schon erzählt, oder?
Nein.
Nein? Dann schmeiße ich die schnell hier rein. Ich habe ja lange Musik gemacht und habe auch hier in München viele Jahre in einer Band gespielt und wir sind mal eingeladen worden von so einem komischen Motorradclub. Mhm. Ghost Riders MC, glaube ich, hießen die. Heißen sie womöglich immer noch. Und da haben wir, sollten wir bei denen auf dem Sommerfest oder sowas spielen. Ja, so großes Zelt und Kram und so weiter. Und das waren halt so Harley-Fuzzis irgendwie. Und da sind wir da so hingekommen und dann kamen die ganzen Harley-Fuzzis aus der Umgebung irgendwie mit ihren Harleys. Und dann kamen die von diesem Chapter aus Münster oder sowas in einem Dacia.
Was?
Genau, habe ich auch gesagt. Dann habe ich zu ihm gesagt, hör mal, was ist hier mit deiner Harley? Was fährt der hier mit so einem hässlichen Auto hier runter? Hat der gesagt, also echt jetzt, mit der Karre 500 Kilometer hier runter, kannst du vergessen, dann rappelt sich alles kaputt, kannst du nicht machen. Also so, das halt ein Harley-Fahrer von ihrer Harley.
Ja, oder die haben halt tatsächlich ein Auto mit dem Anhänger dran und dann fahren sie die Motorräder erstmal spazieren, bevor sie dann am Ziel oder im Zielbereich dann ihre kleine Tour drehen. Ja.
Habt ihr Motorradführerschein?
Ja.
Nur Marcel?
No. Ich auch nicht.
Ja. Also ich habe auch schon alles Mögliche an Motorrädern gefahren, jetzt nicht nur elektrische, sondern auch, ich sag mal, von der Enduro über eine Straßenmaschine, Rennmaschine. Habe dann auch mal Leute kreischen lassen, wo man das erste Mal, ich sag mal, so in unter, ja, 3 Sekunden auf 100 springt, alles mit dem ersten Moto-GP Gang. Ne, und so. Nein, sowas nicht. es ist schon sehr beeindruckend, so zu fahren, aber heute interessiert es mich jetzt nicht so.
Naja, ja, dein Auto ist schneller als die meisten Motorräder, also klar interessiert dich das nicht.
Ja, laden kann man das Motorrad mit CCS, ja, also die Harley jetzt. Und da sind dann ja 80% Ladung in 40 Minuten möglich und nur 20 Minuten länger braucht man dann für eine 100% Ladung. Das geht halt so schnell, weil der Akku gar nicht so groß ist. 15 Kilowattstunden aus Sicht eines Autofahrers. 15,5 Kilowattstunden, um genau zu sein.
Ist für ein Motorrad nicht so klein.
Ist für ein Motorrad nicht so klein. Damit sogar auf Augenhöhe mit Zero Motorcycles. Mhm. Ja, ich glaube, der größte Akku dort hat 14,5, glaube ich, Kilowattstunden. Jetzt kann man da ja auch noch einen Charge Tank, also sprich eine erweiterte Ladeleistung mit drauf bauen oder du haust noch einen zusätzlichen Akkubereich mit drauf. Das geht hier bei der Harley leider nicht. Die hat halt die 15,5 Kilowattstunden. Der Motor leistet damit 78 Kilowatt. Und was ich ähnlich wie beim Zero Motorcycles toll finde, 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Das heißt, die Harley-Fahrer werden die Kilometer wahrscheinlich nie erreichen, weil sie keine langen Touren fahren. Und die,
ja, aber mit der vielleicht schon, die rappelt ja nicht so.
Ja, ja, das ist, da kommen wir noch zu.
Ah, okay.
aber 5 Jahre, ich sag mal, für meine Anfangsmotorradzeiten, da waren, ja, ich sag mal so im Jahr so 10.000 bis 15.000 Kilometer. Eigentlich das, was ich heute mit dem Auto fahre, auch normal. Ne? Ja, Beschleunigung. Ja, die Harley ist ja eigentlich eher so ein Cruiser, so ein Chopper, mit dem mag man eigentlich nicht so unbedingt wie mit den Reiskochern oder Joghurtbechern oder wie sie alle genannt werden, von 0 auf 100 springen. Aber immerhin 3 Sekunden von 0 auf 96 Stundenkilometer ist für einen Stramm. Chopper schon krass. Ja, ist schon krass. Ja, und noch krasser ist der Durchzug von, ja, wie sagt man hier so schön, 60 Meilen die Stunde bis auf, ach, jetzt habe ich die Zahl vergessen. 96 Kilometer die Stunde bis 128 Kilometer die Stunde in 1,9 Sekunden. Da zieht man halt einmal am Gas und dann ist man vorbei. Hm. Ich glaube, ja, sehr viel schneller ist das Model 3 da, glaube ich, auch nicht. Ne? Ich glaube, die brauchen ein bisschen mehr.
Das sind so Sachen, die müsst irgendwie höchstens eine Autozeitung, ne?
Wahrscheinlich, also
diese, ja, Elastizitätswerte.
Ich, ja, habe mal versucht, Model 3 100 auf 200 auf der A9, aber sobald man einen leichten Hügel hat und berghoch, also ist gar kein Berg, aber es geht halt berghoch und gegen 200 wird es relativ zäh. Mhm. Und da sind aber die letzten 3 Sekunden dann, die dann der Unterschied sind. Ja. Mhm. Also das war keine schöne Messreihe, das Video haben wir nicht gebracht.
Ja. Ja. Gut, wenn man sich dann, ich sag mal, so eine typische Nutzung von so einem Fahrzeug anschaut, dann bewegt man sich halt eher auf der Landstraße und da mal schnell einen Trecker überholen oder dann vielleicht doch das eine Auto, was halt nur 95 fährt, dann springt man halt einfach vorbei. Das geht dann ruckizucki. Ja. Ja, kommen wir zu den Vibrationen.
Ah ja.
Ja, also im Normalfall erwartet man von einem E-Fahrzeug keine Vibrationen, aber hier ist man wahrscheinlich doch noch ein bisschen sehr altmodisch unterwegs, sodass man während der Fahrt über den Antrieb so leichte Drehimpulse erzeugt, also was? Zusätzliche Drehimpulse, die halt Vibrationen ins Fahrzeug reinbringen. Das geht wohl beim Anfahren, kommt es wohl so leicht auf, wenn man steht.
Das ist so wie Raucherentwöhnung.
Wahrscheinlich, ja.
Macht das nicht den Antrieb kaputt, wenn er irgendwas rüttelt noch? Aber es muss außerhalb des Antriebes rütteln irgendwie. Mhm. Durch Induktion vielleicht. Induktionsrüttler.
Ja, also ich weiß, wie ich mir das vorstelle. Wisst ihr, was ein Ass-Shaker ist? Natürlich was? Nicht. Nein. Ich komme nochmal aufs Trommeln zurück. Das hatten wir in der Pre-Show schon.
Ach so.
Es gibt ja elektronische Schlagzeuge, so wie jetzt hier gerade neben uns eins steht. Mhm. Und was du nicht hast, im Gegensatz zu einem akustischen Schlagzeug, ist diese Vibration. Denn du bewegst ja mit einem richtigen Schlagzeug Luft für den Schall. Und wenn du auf eine Bassdrum trittst von, keine Ahnung, 27, 28 Zoll oder sowas, dann bewegt sich ordentlich Luft und das spürst du auch, wenn du spielst. Mhm. Bei einem E-Schlagzeug spürst du das nicht. Deswegen gibt es den S-Shaker. Das ist so ein Vibrationsmotor, der gekoppelt an dein Bassdrum-Pedal vibriert, wenn du auf die Bassdrum drückst. Und so stelle ich mir das bei dieser Harley auch vor, die dann einfach immer so wie so ein riesiger Handy-Akku, so ein Vibrationsmotor macht. Damit du irgendwie merkst, okay, hier ist
da ist Leistung, ja.
Aber nur des Namens wegen muss ich das jetzt unbedingt S-Shaker. Ja.
Also man will mit dieser Aktion hier, mit diesen Drehimpulsen eigentlich nur an den V2 erinnern, ne? Weil eine Harley ist nie rund gelaufen und ich habe jetzt
ja, es ja,
ist,
aber schon.
Ist schon so, wenn die neben einem steht und die fährt da in ihrem Standgas dann ihre Verbrennung durch und dann hört so puff, puff und dann sieht man erstmal, wie der Spiegel da rumschüttelt und auch so Blinker, die auch so leicht gummigelagert sind, dann anfangen da rumzuschütteln. So
Alien-Augen.
Ja, oder dann halt auch der Harley-Fahrer, weiß ich nicht, dann seine Hand auf einmal vom Lenker wegnimmt, um die Hand wieder aufzuwecken. Das ist dann
Blut rausgeschüttelt.
Das sind dann so Sachen, ja, schön.
Das fasziniert mich, dass diese Dinger so viele Fans haben. Die sind so falsch.
Es ist einfach Kult. Ne? Und so wie es heute auch noch Leute gibt, die Trabi fahren oder eine Simson fahren oder vielleicht einen alten 911er Porsche, ist es halt einfach Kult. Ne? Trotzdem, das Fahrzeug hat einen Riemenantrieb, der weitestgehend wartungsfrei sein soll. Klar, irgendwann wird so ein Riemen halt auch verbraucht. Aber im Vergleich zu einem Kettenantrieb sind die halt schon deutlich weniger empfindlich. Ich denke mal, das Ding macht richtig Spaß. Gehört hat man sie jetzt eigentlich nur so aus Videos und Rollenprüfständen, also dieser Sound, der aus dem Getriebe, Motor, aus dieser Einheit kommt, der ist auch sehr eigensinnig und also gewollt laut. Ne? Normalerweise sind ja E-Fahrzeuge relativ leise. Charakteristisch dann wahrscheinlich auch für dieses Fahrzeug. Bin mal gespannt. Gelockt wird in Amerika am Anfang mit einer kostenlosen Ladung. Das heißt, man kann ähnlich wie beim Free Supercharging in Amerika das Fahrzeug laden, ohne dafür was bezahlen zu müssen.
Aber wie lange weiß man jetzt?
Wie lange weiß man nicht?
Das machen ja alle jetzt.
Und ob das dann so nach Europa kommt, ob hier sich jemand darauf einlässt, weiß ich nicht, oder ob Harley das bezahlen will. Seit April ist das Motorrad bestellbar. Und hier in Deutschland gibt es die dann für 32.950 Euro.
Schnäppchen.
Zuzüglich Transport- und Aufbaupauschale von 560 Euro.
Aufbaupauschale?
Ja, da kommt wahrscheinlich irgendein Holzkasten drüber und da musst du noch Lenker und Lampen ranschrauben und Öle einfüllen und Sprit und...
Moment, was?
Ach so,
verstehe.
Jetzt Aufbau- mal langsam hier.
Ja, also ich sag mal 33.000 Euro für ein Motorrad...
Und die ganzen Harley-Händler brauchen einen Hochvoltschein. Mhm. Also einen Schrauber an der Werkstatt, braucht einen Hochvoltschein.
Ja. Ja, wahrscheinlich reicht's, wenn ein Harley-Schrauber in einem ganzen Landkreis diesen Schein hat, weil ich weiß nicht, ob das reißenden Absatz findet.
Tja, also ich bin schon sehr gespannt auf die Maschine.
Probier mal aus, ne?
Und wenn wir sie kriegen sollten in irgendeiner Form, ja klar, ich würde sie schon gerne fahren.
Ja, ich kenne jemanden.
Ist es 2 oder 3 Sitzer?
Kommt auf den Hintern an, ne? Wenn der schmal ist, passen 3
ja.
drauf.
Bis die Beine halt irgendwo unterkriegen.
Ja.
Wo du gerade so schön über kostenloses Laden geredet hast, können wir einfach gleich anknüpfen, ne? Unsere Lieblingslademarke Einfach Stromladen von Maingau wird nächsten Monat teurer. Und zwar 10 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Das ist schon ordentlich.
Das kann man so pauschal aber nicht sagen.
Nee, natürlich nicht. Ja, also aber das war jetzt die Bildüberschrift.
Mhm. Für uns heißt das hier klar, das 10 Cent. Also uns, die diese Einfachstromladenkarte innerhalb Deutschlands nutzen, sind halt 10 Cent. Für mich, der 15 Cent die Kilowattstunde als Kunde getragen, also als Stromkunde bezahlt hat, darf jetzt 25 Cent zahlen. Der Normalkunde von 25 auf 35 Cent die Kilowattstunde. Aber man hat ja mit dieser Karte auch im Ausland laden können und die Aufschläge haben sich dort verändert. Mhm. Während man in Deutschland keinen Aufschlag bezahlt hat, hat man in den Niederlanden vorher 5 Cent je Kilowattstunde bezahlt zusätzlich und neu ist halt 0, also auch ohne Aufschlag.
Schön.
Die Schweiz gab es vorher 15 Cent on top, bezahlen jetzt nur noch 5 Cent obendrauf.
Das ist immer pro Kilowattstunde.
Pro Kilowattstunde. Das
ist schon genau. Fett 15 Cent extra, ne?
Ja, Österreich 35 Cent. Exakt,
ja. Ja, obendrauf. Absolut krank eigentlich.
Jetzt 25 Cent. So, und Schweden, gut, 40 Cent obendrauf. Das ist schon, ich habe schon gedacht, das ist viel. Vorher 35 Cent. Aber Dänemark, die schießen den Vogel ab. Ne? 70 Cent obendrauf. Jetzt aber, 60 Cent ist auch immer noch viel. Ja. Übrige EU hat man 15 Cent zusätzlich bezahlt, sind dann jetzt 5 Cent.
Tja, man sollte mal gucken, dass man wieder.
Hat man kommen sehen, ja.
Muss immer gucken, dass man was fürs Ausland was Lokales findet, ne? Was doch nicht so teuer ist.
Ich glaube, dass die Maingau-Energiekunden, die also auch einen Versorgungsvertrag haben im Ausland, ja zuschlagsfrei sozusagen sind. Sondern
ja, stimmt. Genau. Die Energiekunden zahlen grundsätzlich keine Aufschläge.
Aber auch die haben ja 10 Cent Erhöhung bekommen. Genau. Ich frage mich, ob die da in einem Ein- oder Zwei-Jahres-Vertrag bei der Energieversorgung stecken und oder ob sie den dann auch bei so einer Preiserhöhung auch kündigen können, ob sie da auch ein Sonderkündigungsrecht haben, weil es ja eigentlich ein Wandel ist, ne?
Ja. Ja. Also ich bin ja auch bei dem Kunde gewesen. Ja, mal schauen, wie lange noch. Gewesen. Ja. Naja, schon Jahre nicht mehr. Aber
wissen die halt nicht. Psst.
Müssen wir halt einfach mal anknüpfen an den Ladetipp.
Es gibt ja, halt genau, wenn dir das jetzt zu teuer ist, was kannst du machen?
Ja, dann guckst du einfach nochmal, sorry dafür, aber schöne Grüße an Frank, der hat uns auch so letztens so schön für unseren letzten Podcast einen Daumen hoch in seinem Video gegeben. Deswegen von mir der Plug, schaut euch das letzte Video von Frank vom Schrägkanal an. Der hat eine Ladekarte oder ich sag mal eine App gezeigt, die nennt sich 1. Und 1 steht für Energie in Sachsen. Und die haben eine App, die kann man sich runterladen. Die sieht ähnlich aus wie die Maingau-App. Also sprich die Karte, diese ganze Menüstruktur, die sieht fast identisch aus. Das ist halt oben bloß eine andere Überschrift drüber. Und wenn man mit dieser App lädt oder die Ladung freischalten möchte, dann bezahlt man grundsätzlich, egal wie und egal wo, Hauptsache die Ladesäule steht in der App mit drin, für pauschal 5 Euro. Lohnt sich an der Stelle halt nur für die diese 5 Euro, ich sag mal, sowieso von den Kosten her hätten oder zumindest so viel Kilowattstunden laden müssen, dass, ich sag mal, ich habe jetzt hier mal ein Beispiel genommen, Fahrzeuge mit Akkus über 20 Kilowattstunden zu einem Normalpreis von 25 Cent die Kilowattstunde, ja, sind dann halt 5 Euro. Und wenn man dann halt eine 30 Kilowattstunden Batterie hat, beziehungsweise 30 Kilowattstunden oder 50 oder 60 Kilowattstunden für 5 Euro in sein Auto geladen bekommt, dann klingt das auf der ersten Seite klasse. Auf der anderen Seite, wie lange sich dann noch der Tarif hält, ne? Das ist dann die Frage. Mhm.
Da passiert dann wahrscheinlich das, was immer passiert, ne? Wird irgendwann teurer.
Ja, logischerweise die Nutzer es nutzen, die es auch ausnutzen oder die einen Mehrwert davon haben von diesem Tarif.
Genau. Eben. Also die es wollen, springen halt von Angebot zu Angebot oder von Tarif zu Tarif.
Ja, na klar. Das wird so sein. Ich sag mal, an der Stelle wird E-Mobil, 1-Mobil, wird dann erstmal einen schönen Kundenzuwachs erfahren, indem sie dann halt diese Bestellflut abarbeiten müssen, bis sie dann feststellen, oh, das wird ganz schön teures Ding. Und dann werden sie den Tarif entweder einstampfen oder so anpassen, wie es jetzt letztendlich Maingau auch gemacht hat.
Das heißt, es ist natürlich Energie in Sachsen. Mhm. Ich da jetzt aber in Bayern lade, dann hast du wahrscheinlich auch deine Klausel, die halt sagt, dass es hauptsächlich halt in dem Gebiet passieren muss.
Gut, jetzt hat der Frank natürlich bei sich geladen, ne, und der wohnt nicht in Sachsen.
Genau, aber es ist ja auch so eine Art Fair Use.
Natürlich.
Ja. Also ich glaube, Ladenetz hat in den AGB eine Klausel stehen, wie viel du intern und wie viel Prozent du extern. Also 4 Wochen Urlaub fahren darfst du da nicht, weil das irgendwie die Klausel auf einen Monat geschlüsselt ist. Mhm. Und ich glaube, es ist sogar nicht mal ein sachsenweiter Anbieter, sondern die heißen nur Sachsen. Okay. Ich glaube, die sind aus Chemnitz. Sind die.
Mhm. Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt. Also hinter eins steht natürlich nicht allein dieses diese Lade-App, mhm, oder dieser Ladezugang, sondern da ist, glaube ich, eine Autovermietung hinter, ne?
Das ist ein Energieanbieter
mit.
Die machen Strom, Erdgas, Internet, ja, Wärme, Wasser, E-Mobilität.
Chemnitz, kannst du ja in der Presse gucken, aber an der Telefonnummer sehe ich schon, es ist Chemnitz.
Mhm. Ja. Mhm.
Aber das Einzugsgebiet kenne ich nicht, aber kann sein, dass es noch über die Stadt hinausgeht, aber bis nach Leipzig reicht es nicht. Mhm.
Ja, also, wer es noch kann, ausnutzen.
Ja, kann man sich mal anschauen.
Wenn es Sinn macht, einfach mal angucken. Genau. Zeit für die Kuriositäten-Ecke, Freunde. Seid ihr bereit?
Mhm. Mhm.
Ja, kommt das erste Gelächter schon.
Wer hat sich das ausgewählt?
Ich habe gerade den Link aufgemacht für die Kuriositäten-Ecke. Und von wem ist das? Jakob, das ist von dir, oder? Erzähl mal.
Ich habe den Artikel ehrlich gesagt nicht durchgelesen, das heißt, ich bin jetzt
nicht so wichtig
vorbereitet. Es geht um ein neues Elektroauto mit 3 Rädern, das man an einer Mauer parken kann, aber senkrecht.
Was? Wieso senkrecht?
Um wahrscheinlich Platz zu sparen. Das heißt, wenn du so eine große, vermutlich Häuserwand hast, kannst du da mit einer entsprechenden Vorrichtung dein Auto ranfahren und hochziehen lassen.
Warum macht man sowas? Also,
das ist Auto an die Wand. Nope 100, ne? Habt ihr den schon mal gesehen?
Ja, nee. Ja, schon, habe ich schon mal gesehen.
Okay. Der ist, ist so ein 70er-Jahre Automobil mit vorne 2 Rädern und hinten einem.
Erinnert so ein bisschen an den Messerschmitt.
Ja, genau, mhm. Ich kam jetzt nicht drauf.
Messerschmitt-Roller, ja.
Irgendwie so ein Ding. So ein
Kabinenroller,
Genau. Und dann, jetzt haben die tatsächlich an einer Hauswand entlang dieses Gerüst gebaut. Und so auch so suffisant neben einem Nicht-Parken-Schild, wo du dann irgendwie auf dieses Gerüst drauf fährst und dann zieht es das Auto an der Wand nach oben senkrecht. Das sieht mal wirklich unfassbar bescheuert aus, muss ich sagen. Ja.
Also das Auto selber nicht? Das finde ich eigentlich ziemlich cool
aus. Das sieht aus wie aus den Jetsons irgendwie.
Ja. Und das ist bestimmt auch. Ja, ähnlich wie ein Twizy, nur halt komplett zu und man kriegt vielleicht auch sogar 2 zusätzliche Leute mit rein. Das Ding hat Türen, ist komplett geschlossen.
Genau, können halt 2 Leute nebeneinander sitzen.
Ach, doch nur 2.
Okay. Im Gegensatz, ja, vielleicht ist es auch eine Rückbank, das kann ich nicht richtig erkennen aus dieser Perspektive vielleicht. Auch nicht. Nee, schwer zu sagen. Aber 2 nebeneinander auf jeden Fall und nicht 2 hintereinander wie beim Twizy.
Ich habe eine Assoziation zur Technologie. Also man macht es natürlich, um den Verkehrsraum freizukriegen, mhm, dass da Kinder spielen können und keine Autos stehen. Mhm. Und mich erinnert das so in den Einfamilienhaussiedlungen, wenn so die Leute so ein kleines Carport haben und so einen kleinen Anhänger, um so ein bisschen den Grünschnitt wegzufahren. Der Anhänger wird auch gerne mal senkrecht an der Garage.
Ja, das
ist ja, Tatsache. Carport an die Wand gestellt, um Platz zu sparen. Und so ähnlich ist das ja auch, nur die ziehen es dann gleich noch ein paar Meter hoch. Ja. Mhm.
Damit es noch eine ordentliche Außenwirkung
hat. Ja, mit unten oder mit unten noch Platz ist, ja. Und klauen tut es keiner, aber Vandalismusgefahr, ob man das fremd auslösen kann und das dann runterknallt.
Ja, oder unten drunter parken. Ja. Ist ja blöd, wenn du weg musst.
Bist du zugeparkt.
Ja, ich glaube, es ist.
Oder eine Melone drunter legen.
Im Moment ist, glaube ich, der Status, es handelt sich um eine Indiegogo-Kampagne, also Crowdfunding. Letzten Endes. Es basiert eben auf diesem 70er-Jahre dreirädrigen Auto. und ist tatsächlich hauptsächlich auf Lightweight angelegt. Das ist jetzt ein englischer Text, deswegen fallen mir deutsche Wörter nicht ein. Das soll 600 Kilo wiegen, nur das Teil.
Wow.
Und ungefähr, also gut 200 Kilometer Range haben auf einem 21 Kilowattstunden Akkupack. Nicht schlecht, ne?
Krass.
Zwei Versionen, 54 kW, 72 kW, 72 kW in dem kleinen Ding, da hat man schon Spaß. Wobei ich halt dann immer Angst hätte mit so dem einen Rad hinten, würde ich mich nicht so wohl.
Die Achse vorne, ein Rad hält vorne kippt leichter als ein Rad
hinten. Ja, das schon, aber irgendwie, keine Ahnung. Man sieht es ja, wenn man drin sitzt, nicht. Aber wenn ich das von außen sehe und es fährt mehr als 30, dann hätte ich schon Angst.
Was mir öfters hier in der Gegend vorkommt, ist ein Fiat 500 mit einem Doppelrad hinten, so eng zusammen.
Ich denke mir da immer, wozu der Bullshit, wart halt noch 2 Jahre.
Ja, das ist voll der Quatsch. Das ist einfach total schrecklich.
Ja.
Mir tut ja auch das Auto dann immer leid.
Aber es kippt halt auch nicht um.
Also nee, kippt nicht um, aber es ist halt
mega. Es sieht komisch aus, ja.
Wo ist da der Nutzwert? Einfach nur auffallen, oder?
Ich glaube, du darfst es dann ab 16 schon fahren.
Genau.
Komplett bescheuerte,
so
genau, so eine komplett bescheuerte, typisch deutsche Regelung einfach.
Und das ist aber ein individueller Umbau, oder das gab es irgendwo zu kaufen?
Das kann man so, glaube ich, kaufen, ne?
Genau, das wird dann angeboten als Umbau. Aber es gibt auch sogar Fahrzeuge, die extra nur für dieses Segment gebaut werden.
Mhm.
Tja, keine Nische, die nicht besetzt ist.
Hast du beim Skoda nicht auch schon mal gesehen? Ich glaube, beim Skoda habe ich sowas auch schon mal gesehen.
Aber nicht bei einem Fabia, sondern bei einem. Fabia sind doch die kleinen, ne?
Ja.
Wie heißen die? Gibt es noch kleinere? Ach, ist mir egal. Geh weg vom
Citigo.
Kommen wir zu einem riesigen Fahrzeug.
Das ist quasi die zweite Kuriosität des heutigen Abends. Und zwar handelt es sich hier um einen Ford F-150. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen vollelektrischen Prototypen.
Mhm. Den Pickup-Truck.
Genau, der meistverkaufte Pickup-Truck in the US of A.
Genau. Wenn ihr das Video im Hintergrund laufen lassen auf Stumm, dann sieht Stefan auch
visuell,
was gemeint ist.
Das können wir natürlich machen. Ich habe den Link schon in den Slack gepostet.
Genau.
Und ich würde es jetzt nicht minütlich beschreiben, denn es ist fast 6 Minuten lang. Würde vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber Marcel kann bestimmt eloquent zusammenfassen, worum es prinzipiell geht.
Ja, prinzipiell geht es darum, man hat hier ein paar F-150 Benutzer eingeladen zu einer Aktion. Die sind dann auf einen Güterbahnhof gebracht worden. Und dort standen 42 Ford Pickup Truck. Und diese sollten quasi über die Laufzeit dieser Serie, quasi 42 Jahre, symbolisch dort aufgestellt sein, neben einem Güterzug. Der Güterzug bestand aus Doppelstockwagen, die Fahrzeug transportieren können. Und ich glaube, 1000 Fuß ist der lang. Und dann ist da so eine nette junge Dame, die die Fahrer dort so ein bisschen einweist und erklärt, warum sie heute da sind und so weiter. Und dann steigen die in den Wagen ein und ziehen mit diesem Ford einfach mal schnell diesen leeren Zug weg. So, ist natürlich sehr impressive für alle, die dort jetzt mitmachen. Und tja, eigentlich eine ziemlich einfache Sache. Ich sag mal, Model X hat ja auch schon mal ein Flugzeug gezogen.
Mhm.
Dann haben sie noch eine Schippe.
Der Mini, glaube ich, auch, oder?
Ja, ein kleineres Flugzeug dann. Ja, und weil das halt noch nicht alles ist, haben sie dann nachher gedacht, gut, legen wir noch eine Schippe oben drauf, koppeln wir schon mal alles wieder ab, dann soll jeder da in so einen Pickup-Truck reinsteigen und dann den Zug beladen. Dann haben die Tatsache das gleiche Ding nochmal gemacht, zuvor aber die 42 Pickup-Trucks in diese Doppelstockwagen reingesetzt und dann haben sie das ganze Ding nochmal gezogen.
Mhm.
Ja, für mich das krasseste Ding an dem ganzen Video ist dieses Seil.
Ja, das halt, fasziniert mich auch.
Was halt diesen Zug dort weggezogen hat. Also was nicht gerissen ist, beim zweiten Mal ist es halt ein bisschen länger geworden. Da hat man halt gesehen, dass so ein bisschen diese Kaugummi oder diese Gummiform quasi zutage getreten ist. Hier. Jetzt beim zweiten sieht man es so schön. Das Auto fährt so schon einen halben Meter und der Zug steht immer noch.
Sieht man auch krass, wie vorn die Haube hochgeht.
Und genial ist halt, der Zug leer wiegt über 453 Tonnen. Ne? Und dann kommen halt nochmal 42 Pickup-Trucks dazu. Und Tonnen in Pfund sind Eine Million haben wir gesagt, ne? Nee, ja doch.
Ja, ein Pfund ist ein halbes Kilo, oder nicht?
Ja.
Genau. Und die Dame sagt dann, sie haben dann mit dem beladenen Zug 1,25 Millionen Pfund gezogen.
Mit einem Ford
Pickup-Truck. Mit einem Ford F-150 Prototyp Pickup-Truck.
Ich glaube, da verliert man die Werksgarantie, wenn man sowas macht. Ja.
Ich glaube, der hatte gar keine.
Ja, aber man hat jetzt quasi sehr eindrücklich gezeigt, dass es auch mit einem Fahrzeug, was halt dort drüben auch eine Art Kultstatus hat, mit dem richtigen Antrieb halt auch sehr gute, ich will jetzt nicht sagen Fahrleistung, aber Zugleistung erzeugen kann.
Ja, ich glaube, das ist, wie du wirklich versuchen musst, diese Leute zu packen.
Das ist auch, was die quasi im Video gesagt haben, weil da wurden ja quasi Owner eingeladen aus allen möglichen Generationen. Und die meisten davon haben gesagt, dass halt gerade auf die Zugleistung ankommt.
Mhm.
Oder fanden sie zumindest.
Ja. Und die dürfte bei denen, die sie haben, relativ lame sein im Vergleich.
Im Vergleich,
oder? Aber wie du schon gesagt hast, ich bin tatsächlich am meisten fasziniert von diesem Abklappseil. Das ist schon, ja. Ich weiß, wenn der Zug erstmal rollt, dann ist alles nicht mehr so schlimm. Aber bis der rollt, da ist schon ordentlich Zug auf dem Zug.
Tja, der Slack sagt auch gerade, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, den Rollwiderstand zu überwinden, ne? Wenn man den einmal hat.
Ja, der hat ja keinen großen.
Dann ist es halt so. Ja, deswegen nimmt man ja Schienenfahrzeuge.
Genau.
So richtig wäre. So,
ein Flugzeug zum Beispiel.
Genau, ein Flugzeug oder zwei zu ziehen. Ne? So wie man es halt mit dem Model X gemacht hat. Mit Model X, was denn war ein X? Ja, mit Model X gemacht hat, weil der hat ja eine Anhängerkupplung.
Der ist danach auch dann weggeflogen.
Jedenfalls eine sehr witzige Marketingkampagne.
Genau, ja. Es ist auf jeden Fall kurios und darum geht es ja hier.
Und interessant, dass sie es tatsächlich schon im Prototypenstatus zeigen.
Ja.
Das Fahrzeug. Wahrscheinlich, um einfach ein bisschen so
da kommt demnächst was.
Zu sagen, wir sind dran.
Mhm.
Das stimmt. War ansonsten jetzt auch nicht auffällig, das Auto, ne? Nö. Also innen sah ein bisschen strange aus. Ich habe es mir nicht genau angeguckt, aber das war irgendwie alles noch so nicht fertig. Und viele Screens und solche Sachen. So wird es wahrscheinlich dann nicht im Endeffekt aussehen. Aber sehr cool. Finde ich gut, dass auch an der Front was gemacht wird. Nicht, dass Rivian hinterher den einzigen Pickup-Truck hat, das geht ja gar nicht.
Bollinger.
Ach ja.
Aber der ist kleiner.
Ja, der ist kleiner.
Mhm.
Der ist, glaube ich, auch zu, der wirkt auch zu britisch.
Apropos Rivian, da habe ich ja letztens auch so ein Bild gesehen, da haben sie so einen Campingausflug nachgestellt. Unter anderem hat er doch in der zweiten oder hinter dieser zweiten Sitzreihe so eine Art.
Den Tunnel.
So ein Kofferraumtunnel. Ja, und hinten auf der Pritsche war ein aufgebautes Zelt. Ja, und aus dem Tunnel haben die einfach mal eine komplette Küche rausgezogen. Kennst du
noch nicht?
Das habe ich vorher nicht gesehen. Ja. Ja. Komplette Küche.
Das ist echt cool gemacht.
Das war echt cool, ja. Ja.
Rivian, was ich jetzt gesehen habe, ihr erinnert euch vielleicht noch an das Video, wo Daniel Abt mit diesem Schaeffler E4 oder wie der heißt, dem umgebauten.
Dem Audi.
Mit dem, genau, mit
diesen
dem
Rückwärtsfahrrekord.
Den Rückwärtsfahrrekord gemacht hat und der hat auch diese, da gab es auch dieses Video mit dem Donut, der es im Stand gedreht hat, weil eine Achse vorwärts, eine Achse rückwärts, das wird der Rivian auch können.
Mhm, stimmt, ja. Aber im Fahren.
Genau, der wird halt quasi damit ganz andere Kurvenradien fahren können. Also geht nicht darum, dass er sich auf der Stelle dreht, aber er wird einfach eine ganz andere Wendigkeit haben.
Das wahrscheinlich auch nur im Gelände, weil auf der Straße.
Ja, das kannst du halt die Reifen wegschmeißen dann. Ja.
Eben.
Na gut, ja, aber in einem engen Parkhaus vielleicht natürlich. Weiß nicht, wie die Parkhäuser sind bei denen, keine Ahnung.
Schon sehr clever.
Sehr clever. Ja, aber das nur am Rande.
Stefan, was meinst du, wenn der Wagen hier nach Deutschland kommt, wird der auch bei euch zu mir sein?
Also die Pickups sind ja eine amerikanische Spezialität, ja. Es ist ja schon ein spezieller Markt. Und
gehen ja nicht so gut. Das macht mich auch gar nicht traurig.
Also ich glaube, so ein Förster würde sich bei Next Move auch keine Langzeitmiete gönnen, oder? Was meinst du?
Nee, das ist halt auch, wenn es ein spezielles oder ein Nischenprodukt ist, was teuer ist, ist halt schwierig in der Vermietung zu platzieren. Wir hatten heute auch das Thema an ENV 200 als Camper umgebaut. Da muss man schon ziemlich nerdig sein, um in so ein kleines Auto seinen Campingurlaub zu verbringen. Und wie viele Wochen im Jahr vermiete ich das und was kostet so ein Auto? Das heißt, da gibt es kein Geschäftsmodell, auch wenn man gerne Leute von irgendwas überzeugen will. Und das sehe ich in einer ähnlichen Ecke, das Auto. Ja,
Stimmt. Schon sehr exklusiv letzten Endes. Naja, apropos Endes, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich würde gerne nochmal kurz wiederholen, was wir am Anfang der Sendung schon gesagt haben. Das hier ist die letzte Sendung vor der Sommerpause. Wir sind zurück am 7. und 8. September, 7. September Samstag live und am Sonntag, dem 8. September bei euch im Podcatcher. Wisst ihr, wie es läuft.
Ja. Bin mal gespannt, ob derjenige, der es jetzt auf 1,7 oder zweifachen Geschwindigkeit hört, überhaupt verstanden hat, was du gesagt hast.
Ja, das ist eine gute interessant eigentlich.
Man kündigt eigentlich immer das Thema an, das nächste, immer erst zwischendrin, ne?
Also wir kündigen das tatsächlich meistens erst an, wenn die Sendung ankommt, weil wir es ja jetzt auch gar nicht wissen.
Ja.
Also das kann ich für jetzt auch mit Fug und Recht behaupten. Keine Ahnung, was dann das Thema sein wird. Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt,
aber, ist mir gerade eingefallen, um den Zeitpunkt, oder wahrscheinlich erst kurz danach, wird ja die IAA sein.
Wer geht denn da noch hin?
Im Moment. Es kommt ja vor allem darauf an, welche Fahrzeuge da vorgestellt werden. Und wenn du dir mal überlegst.
Alle.
VW ID.
Also alle, die da hingehen, ja. Also alle Aussteller.
Genau.
Taycan. Das sind schon zwei sehr interessante Fahrzeuge, die da dann vorgestellt werden.
Gut, und mit VW werden wahrscheinlich auch der Seat Mi, der Skoda e-Citigo oder Citigo e oder wie die heißen und der e-Up in der zweiten Generation dann sicherlich auch kommen.
Also da geht es dann wieder rund.
Seat Elborn.
Der war letztes Jahr, glaube ich, schon.
Ja? Also auf den...
Ja, aber die sind ja jetzt dann näher an ihrer Serienreife, die zeigen die bestimmt nochmal, denn was sollen sie denn sonst zeigen?
Ja. Tja, und was kommt dann noch?
Was? Aber am interessantesten wird wahrscheinlich der ID3 sein.
Ford?
Schätze ich mal.
Ford wird mit dem Transit kommen. Plug-in-Hybrid.
Und dem F-150?
Wahrscheinlich. Und mit dem Hybrid, die haben noch eine eine Art Mild-Hybrid.
Mercedes?
Hat er eine größere Starterbatterie?
Ja.
Super.
Ja.
Was Mercedes?
Mercedes?
Der EQV, oder?
Ich weiß nicht.
Der Kastenwagen?
EQV ist ja, glaube ich, eher schon Premium, wenn für mehr als
6, 7, 8, 9, genau wie die so V-Klasse. 6, 9, ne?
Personen, ja. V-Klasse. Den Evito kann man inzwischen, glaube ich, als Personenvariante bestellen. Der ist zwar, glaube ich, nicht auf der Homepage, aber man kann ihn bestellen. Mhm. Kostet 2.000, 3.000 Euro mehr als der Kasten, aber ist halt nicht schnellladefähig. Und, glaube ich, Werksangabe 120 Kilometer für 9 Personen, da gibt es nicht so viele Kunden.
Nein.
Das brauchen wir auch nicht vermieten, weil das
wahrscheinlich gibt's nicht mal
der Einsatzzweck ist so speziell, wo der passt, der kauft den. Und
Ja, wir haben ja den Transporter schon mal hier gehabt, aber über den können wir dann nochmal in einer separaten Sendung sprechen. Ja.
Habe ich erzählt, dass ich schon drin saß im ID3?
Ja.
Nein.
Ich habe es an deinen Socken gesehen.
Genau.
Was? An den Socken?
Postshow oder jetzt noch?
Nö, kannst du gerne jetzt noch erzählen.
Nein, VW hatte eingeladen, mich persönlich, nein, die haben normale Kunden eingeladen zu einer Pre-Show sozusagen oder Preview.
Reservierer
des ID3, Privatkunden unselektiert oder weiß ich nicht wie selektiert, waren aus mehreren Ländern Leute da, aus Deutschland so vielleicht 30, 40, 50 Leute. Und insgesamt vielleicht so 150 Leute und waren nach Wolfsburg eingeladen zu einer zweitägigen Veranstaltung. Und dann am zweiten Tag gab es tatsächlich den ID3 zu sehen und nicht nur zu sehen, sondern man kam dann, also ich habe eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Das heißt, ich darf hier noch Sachen erzählen, also das Drumherum kann man natürlich erzählen, aber zum Auto nur das, was aus den sozialen Medien und sonst bekannt ist. Begrüßt hat uns per Handschlag Herr Stackmann, wer ihn nicht kennt, das ist der Mann, der in Berlin, der Elon Musk von VW, der in Berlin das Auto präsentiert hat.
Ach krass.
Vertriebsvorstand von VW, dem ich sowohl damals auf dieser Präsentation als auch bei unserer Begrüßung da in Wolfsburg die Freude an diesem Fahrzeug ernsthaft auch abnehme und das Leuchten in seinen Augen gespürt habe. Der hatte sich da eine Viertelstunde Zeit genommen, um dann in die Vorstandssitzung zu verschwinden. Und hatte zwei Fragen auch ans Publikum, also wollte natürlich auch ein bisschen Feedback einsammeln. Wer hat einen reserviert? Nein, das hatten alle. wer hat die Präsentation in Berlin sich angesehen? Und die zweite Frage war, wer fährt jetzt schon Volkswagen? Und so, ich glaube, Präsentation angesehen war so, also jetzt nur grob vielleicht ein Drittel und schon Volkswagen die Hälfte. Ja, also
Wahnsinn.
Und dann wurde das Auto ausführlich vorgestellt vom Chefdesigner, vom Herrn Bischof hieß der Mann. Und es wurde halt präsentiert, da waren die Fahrzeuge noch verhüllt auf so einer Leinwand, die ungefähr fünfmal so groß ist wie das Studio hier. Mhm. Und dann sagt er, als die Details zum Fahrzeug vorgestellt wurden, nicht in einer schnöden PowerPoint-Präsentation, sondern 4K-Design aus ihrer Design-Software, also das Auto stufenlos gedreht und halt dreifach übermenschlich groß gezeigt, Innenraum besprochen, gesagt, warum sie welche Entscheidungen wie getroffen haben. Mhm. Und dann am Ende wurden drei Autos enthüllt. Das eine war so ein Prototyp oder Vorserienfahrzeug in diesem zweifarbigen, modernen Design. Und da durfte man auch drinnen sitzen lang. Da war das Cockpit verhüllt und da hier und da noch eine Box und ein paar Kabel im Auto. Und dann stand ein Serienfahrzeug, das wurde mit allen geöffneten Türen und ohne unverhülltes Cockpit so einen Meter vor uns gedreht. Auch Kofferraum war offen. Und dann stand noch ein älterer Prototyp, wo ID Neo stand da noch dran, glaube ich, stand das mitten in der Halle. Also war sehr beeindruckend und auch, dass sie den Weg auch auf die Privatkunden zugehen, bevor sie das Auto auf der IAA ausstellen, ist wohl erstmalig auch für VW und das war sehr spannend.
Cool.
Das klingt sehr gut. Wie sie doch tatsächlich mal andere Sachen machen, ne?
Und die Socken habt ihr irgendwie vorher einen
Doggy bekommen? Die Socken gab es am Tag vorher.
Nein, echt?
Also, nee, also an dem Sonntag mit der Bitte, sie am nächsten Tag doch bitte auch anzuziehen. Ja. Und ich würde mal sagen, so zwei Drittel der Leute hatten sie auch an.
Ach, krass.
Und trotz Sandalen habe ich sie natürlich auch angezogen. Und der Herr Stackmann hatte sie dann natürlich auch an.
Ja, Wahnsinn.
Lustig.
Das ist ja schon wieder witzig.
Und
ja.
Also Socken ist halt so ein Anti-Geschenk und das ist halt, ja. Also ich fand das richtig genial, die Idee, ja, dass VW Socken verschenkt. Also das zeigt ein neues Denken und ich hoffe, sie meinen es ernst.
Ja.
Du warst cool. Begeistert vom Fahrzeug.
Sie sind auf dem Weg vom E-Golf zum Model 3 so bei der Hälfte stehen geblieben, weiter haben sie sich nicht getraut, würde ich mal sagen. Ja, also sie haben schon mehr als die Hälfte der Knöpfe rausgeworfen und es hieß ja immer vorher so, im Innenraum eine Klasse größer. Das würde ich für die vorderen beiden Sitze, da vorne ist das Auto toll und was dann auf der zweiten Reihe und im Kofferraum kommt, geht eher in Richtung E-Golf oder Golf. Er ist höher geworden, ein paar Zentimeter, Radstand länger. Das sind ja Sachen, die auch bekannt sind und Räder 18, 19 Zoll, das ist glaube ich auch bekannt. Und
also ich glaube, man sitzt hinten tatsächlich vielleicht ein bisschen besser, aber der Kofferraum selber, das was man jetzt so gesehen hat, manche Sachen kann man ja mittlerweile so ein bisschen abschätzen, der wird nicht sehr viel größer geworden sein.
Der Bloch ist ja auch schon gefahren, er hat den Kofferraum gezeigt, das heißt ich kann da auch drüber erzählen, die Rücksitzbank ist im Oberschenkelbereich etwas stärker geneigt, also Model 3 hat man ja immer so bei Tesla so eine Minibank, dass die Oberschenkel nicht aufliegen, dadurch, dass die stärker geneigt ist, kriegt man die Schenkel früher zum Auflegen und den Popo tiefer ins Loch, dass man mehr Kopffreiheit hat sozusagen. Und Kofferraum halt ungefähr Gold, würde ich sagen.
Ja. Schlafen dann halt die Beine ein, ne? Muss man mögen.
Wie viel werdet ihr abnehmen, ganz grob?
Das wissen wir noch nicht genau.
So Größeneinheiten? Eher mehr?
Ja, es ist auf alle Fälle ein Fahrzeug, was zahlenmäßig eine Rolle im Fuhrpark spielen soll, aber
unter 100.
Dank der Händler wahrscheinlich auch weniger risikobehaftet wie Tesla.
Oh ja.
Ja, und die 30.000 sind, glaube ich, noch nicht unters Volk gebracht. Ja.
Ja, ist ja auch schwierig, denn als VW musst du deine eigenen Kunden, die ja eher zur konservativen Sorte gehören, überzeugen, dass ein E-Auto ein cooles Auto ist.
Und dass du es blind bestellen sollst.
Und dass du es blind bestellen sollst, das kennen die so nicht. Das sind halt VW-Fahrer. Also nichts gegen VW-Fahrer.
Das ist ja erstattungsfähig, die Reservierungszahlung.
Ja, okay, aber die anderen Leute, die nicht VW fahren und sich den ID.3 angucken, da sagen sich, behaupte ich, viele, ja, ganz geiles Auto, aber es ist halt VW, das kann ich nicht kaufen. Ohne Scheiß, das meine ich ernst.
Kriegen wir auch als Kommentare unter unseren Videos und da muss jeder für sich seine
damit
Meinung
haben finden. Halt jetzt zu kämpfen.
Ob man ihn sozusagen bestraft und bewährt und Strafe verbüßt oder ob man sagt, Strafe noch nicht verbüßt.
Ja, in den USA würde ich sagen, büßen sie ganz gut. Hier warte ich noch auf Folgen. Wahrscheinlich bis ich alt und grau bin, wie auf dem Foto im Slack von der Preisverleihung, vom Podcastpreis.
Ah.
So, das ist ja ein länglicher Ausklang heute, aber es ist doch schön, wenn es was zu reden gibt. Dann sind wir aber jetzt, glaube ich, fertig, ne? Ist das so? Schon. Jakob guckt sich hier unseren Porsche Mission E nochmal an. Der ist wirklich gelungen, ne? Ist wirklich ein sehr hübsches Fahrzeug.
Sehr originalgetreu.
Ja, ziemlich nah dran. Also ich meine, man weiß ja nicht, wie er final aussieht, aber angeblich ist er nicht einfach nur ein Panamera und ich hoffe das sehr, das würde mich traurig machen. Panamera. ist mehr was für die Mülltonne. Aber das habt ihr nicht von mir. Genau. Ja, Stefan, ich sag mal ganz herzlichen Dank, dass du den Weg hier runter extra nochmal gefunden hast für diese Sendung. Ist immer schön, wenn du da bist.
Ja, war klasse.
Weil es ist halt, es gibt nicht so richtig viele Leute, die nicht Autotester sind, die in so einer Tiefe all die Fahrzeuge gefahren sind, getestet haben, vergleichen, das Ganze in Videos packen und auch einfach so analytisch da rangehen.
Und wir kriegen auch Kundenfeedback, ja.
Genau, also ihr, ich finde, ihr macht das einfach super. Ihr seid eigentlich so Elektroautovermietung, aber drumherum ist so viel mehr und da ist auch so viel Enthusiasmus und ich mag auch die Herangehensweise und was hinten rausfällt an Videos, an Infos und so weiter. Deswegen herzlichen Dank, dass du hergekommen bist. Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank.
Danke.
Dann können all jene, die nicht ohnehin schon Patronaten sind, auf patreon.com/cleanelectric die lange Version mit Pre- und Post-Show von dieser und auch den 84 anderen Episoden, ne, so lange haben wir noch gar nicht Patreon, jedenfalls von allen dort vorhandenen Episoden für $1 pro Episode extra sich klicken. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, könnt ihr das machen. Kann man auch nach einmal machen, gleich wieder lassen, wenn man es nicht gut findet. Aber ich sag euch, meistens ist Pre- und Post-Show eigentlich ganz unterhaltsam und man hört nochmal Sachen, die man zwischen dem Intro und dem Outro nicht zu hören bekommt. Also einfach mal ausprobieren, warum nicht? patreon.com/cleanelectric. Und ansonsten wisst ihr ja, wie es läuft. Wenn euch gefällt, was wir machen, hinterlasst ein paar Sternchen und oder Rezensionen bei iTunes oder Spotify oder Deezer oder wo auch immer ihr eure Podcasts bezieht. Und wenn nicht, dann nicht. Macht es gut. Schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.